Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 116. Und das erinnert mich daran, was haben wir das, was war, als wir 16 waren? Ich rechne gerade. 1991. Erinnerst du irgendwas an, als du 16 warst aus dem Jahr, Besonderes?
Ganz, ganz klar, die Tour de France. Es war 2003, das war Ulles so, Jahr. Okay. Das war Ulles Jahr.
Okay.
Und ich erinnere mich wie gestern, als ich da in so einem kleinen italienischen, in einem kleinen italienischen Hotel in der Toskana saß, im Erdgeschoss, da ein kleiner Fernseher in der Ecke aufgebaut war und 20 Leute das abschließende Zeitfahren von Ulle geguckt haben.
Ja, was hast du in dem Moment gemacht, als der gestürzt ist?
Meinen Freund geschlagen, der sich für Lance Armstrong gefreut hat. Ich denke, das war auch die einzig nachvollziehbare Reaktion.
Ja, ja, natürlich. Ich war kurz davor, ich wohnte damals in einem vierten Stock. Man musste mich wirklich mit fast Gewalt zurückhalten, nicht den Stuhl aus dem Fenster zu schmeißen, weil ich so sauer war. Wir haben es zu dritt, glaube ich, damals geguckt, wenn ich mich recht entsinne. Und der ehemalige Freund meiner damaligen Mitbewohnerin hätte auch fast Prügel bezogen. Ja. Also, wir waren 16, wir waren jung und brauchten viel Geld, hatten aber keins. Und das könnte auch das schöne Motto der Bayern-Rundfahrt gewesen sein. Du hast dich eine Woche rumgetrieben für uns, also damit meine ich jetzt nicht für uns den Podcast, sondern für alle Hörer, die dir zuhören. Und da schließe ich mich ein und ganz großen, großen Dank. Und zu Anfang natürlich, du hast eben schon mitbekommen, möchte ich einen kleinen O-Ton einspielen von der Bayern-Rundfahrt, der alles so schön auf den Punkt bringt.
Danke und dann bis nächstes Jahr. Dankeschön. Haben Sie gut gemacht, ne?
Ja, und irgendwie fühlt man sich dann, wenn man da so eine halbe...
Also Klaus Angermann, der Mensch, der Mikrofone, ja, jedes Mikrofon auf der Welt sollte nach Klaus Angermann benannt sein, finde ich. Und der sagt zu dir, das haben Sie gut gemacht. Also ich erinnere mich an den Schauspieler, ich weiß nicht dessen Namen, hier von Das Leben ist schön, als der seinen Oscar bekommen hat und durch das Publikum gelaufen ist. Jeder, der die Szene nicht kennt, sollte sie sich anschauen. So hätte ich reagiert. Und wie hast du reagiert?
Ja, ich war da ganz pragmatisch und habe mir gedacht, oh, das ist jetzt ein schöner Schluss für die Sendung. Ich denke, so könnte man das Ding beenden, die heutige Folge. Ja. Und danach machen wir noch so einen persönlichen Abschluss und ich sage noch ein paar Worte, aber... Natürlich genial. Also er ist ja schon ein paar Tage bei der Bayern-Rundfahrt dabei gewesen. Für mich war immer klar, okay, du fängst jetzt noch eine Stimme von ihm ein. Und der Plan ist eigentlich relativ früh gereift, dass ich so ein Stück weit ihn dann so ein bisschen so dieses Resümee oder Fazit, wenn es um die ganze Bayern-Rundfahrt geht, da halt ziehen lasse. Also jetzt nicht so mein persönliches Fazit. Klar, das kam dann danach. Aber jetzt mal so vielleicht von offiziellerer Seite, wie man das dann halt so sieht. Und ich denke, das hat er super gemacht. Und ich denke, vielleicht habe ich da auch die richtigen Fragen dazu gestellt. War ein sehr, sehr, oder ist ein sehr, sehr netter Mensch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht nächstes Jahr, falls wir da wieder am Start sein sollten, dass er da nochmal gerne bereit ist, nochmal mitzuwirken.
Absolut. Also Gratulation dazu und er hat es ja auch eigentlich am Ende dann genau auf den Punkt gemacht. Das haben sie sehr gut gemacht. Also das hast du wirklich gut gemacht und wir haben jetzt auch schon auf den verschiedensten Kanälen irgendwie Rückmeldungen bekommen und ich mache mir immer Sorgen, wenn man keinen kritischen Ton bekommt, weil dann hat man es vielleicht auch doch nicht richtig, weil wenn man allen gefällt, ist ja auch doof, ne? Wie sagte dein ehemaliger Ministerpräsident, everybody's darling is everybody's depp, aber in dem Fall hast du es doch alles gut gemacht. Also Glückwunsch.
Ja, alles gut vielleicht nicht. Also ich habe schon an der einen oder anderen Stelle gedacht, ja, das war jetzt vielleicht nicht so cool. Aber ich denke so, das Gesamtfazit dafür, dass ich es jetzt ja wirklich so als Amateur jetzt mal so von jetzt auf gleich mal auf die Beine gestellt habe, war okay, hat Spaß gemacht und das Produkt ist, glaube ich, recht gut geworden.
Ja, und wir haben es da wirklich noch nie in der Form gemacht. Also einer hat mal gefragt, wie so ein Tag dann gelaufen ist und das werden wir gleich auch mal so ein bisschen skizzieren kurz. Aber wir haben ja wirklich auch, muss man ja auch offen sagen, nicht sowas noch nie gemacht, in der Form zumindestens. Und so mal einen Tag irgendwo ein paar Interviews, ein, zwei, aber auch das so am Stück und chronologisch immerhin 6 Tage aufeinander folgend, das war auch für uns neu. Und auch mir, ich habe ja jetzt nur so am Rande ein bisschen mitgewirkt, auch sehr viel Spaß gemacht und es war immer sehr schön, das erzählen wir später. Wir haben gesagt, wir möchten jemanden danken vorher noch, oder ich habe das, glaube ich, gesagt. Und zwar einmal möchte ich mich ganz besonders bedanken bei der Bayern-Rundfahrt.
Das kann ich nur so teilen, also für die große Chance. Ein Stück weit auch für das große Vertrauen. Sie haben uns oder mir da doch auch die Möglichkeit gegeben, ja, an Positionen, an Orte ranzukommen, an die man jetzt vielleicht nicht so leicht rankommen könnte. Ich habe da auch immer so ein bisschen mehr an Selbstbewusstsein dann gewonnen. Am Anfang habe ich mich dann in manche Situationen noch nicht so reingewagt. Am Ende war es mir einfach egal und ich habe gemeint, okay, gut, bin 2 Meter groß, bin recht breit, wer soll mich aufhalten? Und dann am Ende war dann halt irgendwie alles für mich so Open Area und das war dann richtig cool.
Ja, und ich kenne das deshalb auch, dass man in manchen Situationen erstmal so, kann man das jetzt machen, soll man das jetzt machen? Und wenn man den dritten oder vierten Mal das gleiche macht, dann ist es einem auch egal. Also was, und ist der Ruf erst ruiniert, ne, dann ist ja eh alles egal. Also der Bayern-Rundfahrt möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Dann, finde ich, gehört auch noch ein Dank dem Enrico, der uns sozusagen ja dahin vermittelt hat oder die vakante Position oder den Kontakt hergestellt hat, die vakante Position damit geteilt hat und der uns die Möglichkeit so über seinen Kontakt gegeben hat, da reinzukrätschen.
Er war sozusagen der Türöffner. Ganz großes Danke.
Ja, ja. Also, wer hätte gedacht, dass damals, weißt du noch, wann das war? Als ich mal für sein Team irgendwo mitgefahren bin bei Rund um Köln, irgendwie vor 4, 5 Jahren, dass dieser erste Kontakt jetzt dazu führt, dass du bei der Bayern-Rundfahrt in einem Tieffahrzeug bist.
Ja, ich kann mich da noch dran erinnern. Das war irgendwie, wann war das? 2008, 2009, irgendwie der Zeitraum. Und damals gab es eine Abstimmung Team Wax. Und die 5 Fahrer oder so, die meisten Stimmen aus der Community erhalten, durften da mitfahren. Das ist relativ schnell so aus dem Ruder gelaufen.
Eskaliert.
Diese ganze Abstimmung, weil man mehrfach abstimmen konnte.
Ja.
Das heißt, am Ende ging es nicht mehr darum, wie viele Personen stimmen für einen Fahrer, sondern
wie viele Bots laufen irgendwo.
Wie viele Klicks sind die Supporter eines Fahrers bereit, im Laufe einer Nacht oder so zu opfern? Oder wie viele Stunden sind sie bereit, da zu klicken? Und das ging dann eine ganze Weile so. Und irgendwann warst du dann, glaube ich, auch außerhalb von diesen Rängen. Und dann habe ich ihn dann auch mal angeschrieben, habe ihm eine Mail geschrieben. Ja, pass auf, dass mir diese Abstimmung und da manch einer bescheißt da so ein bisschen. Hat er mir dann auch gleich zurückgeschrieben, hat mich doch ein bisschen gewundert, dass er gleich zurückgeschrieben hat. Aber dann auch Verständnis da aufgebracht und letztendlich bist du ja in den Team dann auch gelandet und ich denke, da haben wir beide sehr, sehr viel von profitiert.
Ja, also danke an Enrico dafür, dass er es gemacht hat, uns möglich gemacht hat. Ein dritter Dank, der vielleicht jetzt am Rande gar nicht so, wie soll man sagen, so prominent ist, aber der uns trotzdem sehr geholfen hat und was mir auch ganz, ganz viel Freude bereitet hat auf einer anderen Ebene, ist an den Hans. Hans vom Fahrradio, der uns die Technik zur Verfügung gestellt hat. Also unser Aufnahmegerät ist bei weitem nicht so gut wie das, was du jetzt dort zur Verfügung gestellt bekommen hast. Und das freut mich in vielerlei Hinsicht, dass der Hans uns da mit Technik ausgestattet hat, die dir das Leben vor Ort auch einfach gemacht hat, glaube ich. Zum anderen finde ich das auch ganz grandios, dass es irgendwie so zwischen den einzigen 2 oder vielleicht noch einen dritten Podcast aus, der den Bereich Fahrrad abdeckt, dass man sich so hilft und austauscht und so. Das finde ich immer sehr, sehr toll, dass da keine Konkurrenz vorhanden ist. Und wie ich es bei Ihnen mal in der Folge gesagt habe, ich habe ja so ein bisschen Eindruck, die sind mehr so Aspekte und Titel, Thesen, Temperamente und so das Gehobenere, oder während wir fürs Grobschlächtige da sind, eher die Sportschau. Und da gebührt dem Fahrradio ein ganz, ganz großer Dank.
Ja, dankeschön. Und ja, mit dem Gerät, es lief eigentlich richtig gut, obwohl ich das vorher noch nie benutzt hatte. Es gab keinen einzigen Ausfall. Es hat relativ viel Batterien gefressen, aber darauf war ich dann nach Vorwarnung ein Stück weit vorbereitet, hatte da ordentlich Batterien dabei. Und ja, absolut zuverlässig hat das Gerät gearbeitet und
ja,
hat echt Spaß gemacht, weil man vor allem dann halt auch wusste, okay, die Stimmen, die man fängt, die sind auch 1:1 so verwertbar. Und ansonsten wäre es dann doch noch ein bisschen schwieriger geworden, denn manchmal ist dann schon das Hintergrundgeräusch recht laut gewesen, aber das Aufnahmegerät hat das super kompensiert und hat dann immer die Geräusche, die jetzt nah dran waren, richtig gut rausgefiltert.
Das klingt so banal, ne? Aber ganz ehrlich, also ich habe das schon ein, zwei Mal in solchen Situationen gehabt, wenn man sich da, es ist einfach toll, wenn es bestimmte Probleme oder bestimmte Punkte gibt, wo man sich keine Sorgen drum machen muss. Also wenn du eh schon den ganzen Tag, wie es in deinem Fall war, unter Strom bist, dahin kommen, das, ist eigentlich so jeder Punkt, um den man sich keine Sorgen machen muss, super. Finde ich immer.
Absolut, also es war eine Konstante, sicherlich.
Ja, ja, ja. Also den 3 Parteien sozusagen gehört großer Dank. Ein Hörer hat dich mal fotografiert, hast du das eigentlich mitbekommen?
Dass ich da fotografiert wurde, jetzt so direkt nicht. Allerdings muss ich sagen, ja, der Hörer, den du gerade ansprichst, der Heiko, den habe ich mehrfach getroffen.
Ah, okay, ihr habt doch miteinander gesprochen dann da vor Ort.
Genau, der war in Waldsassen. Da hatte ich gerade einen O-Ton aufgenommen, da hat er mich angesprochen. Wir haben dann ja auch so in der Folge hat er dann so 2 Minuten dann mal beigetragen. Also er ist da auch zu hören. Wir haben uns da noch recht nett unterhalten, haben uns am nächsten Tag nochmal, oh Gott, wo war das denn jetzt? Also selben Ebern. Also haben uns da dann wieder getroffen, weil da waren einige Etappen relativ nah beieinander. Und ja, haben uns da immer wieder so nett ausgetauscht. Und bei dem einen Etappenstart eben hat er dann auch diese Fotos gemacht. Ich bin ihm im Nachhinein sehr dankbar, weil es sind, meine ich, recht schöne Fotos geworden mit Fabian Wegmann und John Degenkolb. Vielleicht die zwei vielleicht prominentesten Fahrer aus deutscher Sicht, die da jetzt vielleicht am Start waren.
Und er hat
ja, das war ein sehr, sehr netter Austausch und bestätigt mich einmal mehr in meiner Ansicht, dass ja, Velo-Home-Hörer dann doch ganz nette Menschen sind. Also zum einen in Berlin so festgestellt, jetzt auch beim Heiko. Also ich denke, da können wir auch stolz sein.
Ja, und er hat ja dann offensichtlich auch noch im Hinterkopf gehabt, dass du so ein Wegmann-Sympathisant bist.
Ja? So ein, was, so ein?
Wegmann-Sympathisant.
Ja, das ist ja auch ein netter Kerl.
Ja, ich möchte das in keinster Weise kritisieren. Keine Sorge, keine Sorge. Aber lass uns vielleicht mal noch so ein bisschen wie das alles war. Also wir wissen jetzt, okay, wir sind so durch den Enrico drangekommen. Wir hatten ja vorher auch schon immer mal so ein bisschen angedeutet und wollten allerdings nicht, bevor es nicht in 100%ig trockenen Tüchern ist, darüber sprechen. Dann vorher das Interview mit dem Herrn Strohmeier, der wirklich grandios viel Zeit sich genommen hat, was ich auch nochmal mich nochmal bedanken möchte, was wir da ja schon so ein bisschen gemacht haben. Hast du ihn auch nochmal während der Fahrt jetzt, während der Rundfahrt sprechen können oder gesprochen?
Ganz kurz. Also es kam schon oft vor, dass er mal an mir vorbeigelaufen ist. Dann hat man auch mal nett gegrüßt. Ich habe ihm am Tag der Präsentation und als ich mir meine Unterlagen abgeholt habe, habe ich ihm mal so die Hand geschüttelt. Also die Frau Schlumberger, die Presseverantwortliche, hat mich ihm dann auch nochmal vorgestellt, weil vorher hatten wir ja nur telefoniert. Mhm. Das hat dann, ja, man sagt da halt Hallo. Allerdings darf man jetzt nicht vergessen, im Vorfeld hat die Person vielleicht noch so ein bisschen Zeit. Wenn es dann an die Rundfahrt geht, da gibt es dann so viele Verpflichtungen, da gibt es dann Ehrengäste, Pipapo. Man muss dann jedem so seine Zeit dann widmen und dann, da möchte man dann jetzt auch nicht wirklich da noch die schon geringe Zeit da noch zusätzlich strapazieren. Von daher, bei den Momenten, wo man mal nebeneinander stand, ja, ein kurzes Hallo, klar, im Zielbereich war es dann so, dass er dann auch mit den Ehrengästen dann wirklich beschäftigt genug war. Und
ja, verständlich.
Er steht dann auch unter Strom und ist dann auch mal froh, wenn dann mal so ein Tag dann wirklich vorbei ist. Und jetzt nach der Rundfahrt, klar, ist man auch mal froh, wenn es jetzt rum ist. Aber ich denke, jetzt so langsam bei ihm im Kopf geht es dann schon wieder weiter. Okay, nächstes Jahr, wie läuft's?
Ihr hattet ja, wenn man das so mal im Nachhinein betrachtet, du hattest in der Sendung mit ihm das auch angesprochen, dass die Veranstaltung, wo es in Nürnberg so unfassbar geschüttet hatte das Jahr, wettertechnisch besser kann es ja nicht mehr werden. Also es war wunderbarstes Wetter, jeden Tag Sonnenschein. Man sollte meinen, das ist nicht mehr toppbar.
Absolut, also es war richtig schön warm. Ich habe auch ordentlich Farbe bekommen im Gesicht. Es hatte jeden Tag über 20 Grad, also zumindest in dem Zeitraum, in dem ich vor Ort war, hat es nicht einmal geregnet. Mhm. Ich denke, da wurde die Bayern-Rundfahrt für viele teilweise regnerische Jahre der Vergangenheit da absolut entschädigt und es war wirklich ein Traumjahr vom Wetter her.
Ich habe das auch gesehen bei Facebook oder sonst wo von der Bayern-Rundfahrt hat man das gesehen. So wunderschöne Bilder, die meiner Meinung nach entweder von einer Brücke aufgenommen wurden oder eher noch von einer Drohne, wo man wirklich den blauen Himmel gesehen hat und die Fahrer dann aus Rapsfeld oder sonst. Also dieses schöne Wetter produziert natürlich auch viel schönere Bilder, die interessant werden.
Es holt die Leute auch aus den Häusern raus. Also das merkt man natürlich. Also wenn es jetzt regnet, dann geht man eher weniger raus. Und wenn es dann schönes Wetter, dann sagt man vielleicht eher mal so auch am Nachmittag, Mensch, ich packe mir jetzt meine Kinder und gehe jetzt mal zur Strecke raus. Also die Begeisterung bei den Fans hat man da schon gesehen. Es war toll.
Vielleicht so am Anfang zum Einstieg skizzieren wir mal so einen Tag. Also vorwiegend natürlich interessant bei dir, bei mir nur so ganz am Rande interessant, wie das so abgelaufen ist. Also morgens ne, irgendwie Frühstück und dann ging es zum Start.
Ja, man hat so einen Tag bei mir so grob angefangen. Also im Endeffekt hat der Wecker dann meistens so zwischen 7:30 und 8 geklingelt. Dann bin ich so langsam mal aufgestanden, hab mal geguckt, ja, umziehen, meistens packen, nochmal kurz in die Dusche. Um 9 Uhr bin ich dann meistens kurz frühstücken gegangen, aber wirklich nur ganz kurz. Manchmal hatte ich auch wirklich das Glück, dass ich mit Teams da im Hotel war, beispielsweise an Tag 2 und 3 war das Team Rompot Orange bei mir im Hotel, also das Team von Michael Bochert. Mhm. Und das Team Radnet Rose war da im Hotel und das Team Columbia. Da hat es dann ab und zu auch mal so die Möglichkeit gegeben, mal mit dem einen oder anderen zu reden. Das war recht nett. Allerdings, ja gut, Columbia hat man irgendwie nie gesehen. Ich glaube, die hatten irgendwie so ein Speisesaal irgendwie getrennt von allen anderen. Also okay. Ich weiß nicht, ob die dann, keine Ahnung, sich da irgendwie was anderes, ob die sich dann irgendwie so Meerschweinchen zubereitet haben. In so einer abgesperrten Kammer mit einem riesen Kochtopf oder da ihr Paella oder was angerührt haben, ich weiß es nicht, auf jeden Fall Rompot Orange und oder Rompot Oranje und,
Rompot Rompot mit Meerschweinchen
die waren da recht ja, einfach so bei den normalen Gästen da wirklich im Frühstücksbereich gesessen von Columbia, kein Mensch, ich weiß nicht, was die da gemacht haben.
Gegrillte Meerschweinchen sollen übrigens, also ich kenne jemanden auch, der gegrilltes Meerschweinchen schon gegessen hat. Das soll gar nicht so schlecht schmecken.
Ja, da möchte ich mir jetzt gar keine Meinung drüber bilden oder auch erlauben. Also auf jeden Fall fand ich es nur skurril. Was ich auch skurril fand, als ich abends um 22 Uhr teilweise zurückkam oder noch später, hat Team Rompot Oranje immer noch den Bus geputzt beispielsweise oder ihre Autos. Wo ich mir dann halt auch dachte, okay gut, wieso müssen die so hübsch sein? Euer Fahrer gewinnt eh nicht, ihr seid eh nicht im Bild. Aber
ey, wenn der Fahrer schon nicht gewinnt, dann soll wenigstens das Auto sauber sein. Also
ja, das auf jeden Fall, ja. Ja gut, und dann um 9 Uhr halt kurz frühstücken, 10, 15 Minuten, halt in Abhängigkeit davon, wann jetzt so der scharfe Start ist. Wenn jetzt der scharfe Start war, meistens zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr, also war das dann von mir so getimt, dass ich etwa so eine Stunde vor scharfem Start vor Ort war, hab mir dann meistens am Tag davor schon angeguckt, okay, was für eine Etappe steht an, und dann gab es vielleicht hin und wieder dann auch mal so Situationen, dass ich mir gedacht habe, okay, gut, wie beispielsweise auf der, es war die zweite Etappe, ja, am Ende geht's ein bisschen hoch, könnte vielleicht was für Gasparotto sein, deshalb habe ich mir schon im Vorfeld gedacht, okay, gut, heute wäre es jetzt schön, den Enrico Gasparotto beispielsweise im Interview zu haben, Start. Ja, und dann ist man da so eine Stunde vorher da und der Ablauf war in etwa so, eine Stunde vorm Start kamen dann so 2-3 Kontinentalmannschaften aus Deutschland schon ganz entspannt zum Start, aber die großen Stars, die sind meistens erst recht kurz vor Einschreibeschluss gekommen, von daher war, wenn man jetzt deutsche Fahrer interviewt hat, war es noch eine recht angenehme, spannende oder entspannte Atmosphäre. Man konnte da gemütlich da zu denen hingehen. Viele von denen haben dann auch mal so einen Kaffee im Startbereich da getrunken. Konnte hingehen, ein Interview führen. Hinten raus wurde das ein bisschen komplizierter, weil dann eben so die große Meute dann kam.
Mhm. Was heißt denn so kurz vorher? Also ich
ja, 15 Minuten vorher. Okay. Ab so 5 bis 10 Minuten vorher stehen die schon alle in der Startaufstellung. Da ist es schwierig ranzukommen, habe ich, also da dann sich durchzuschlängeln. Habe ich jetzt zwar bei Ramunas Navadauskas auch mal gemacht, aber ist eher schwierig. Also am einfachsten war es für mich, mich quasi an den Einschreibebus zu stellen oder an den Wagen und einfach zu warten, bis sie sich eingeschrieben hatten, wenn sie wieder runterkamen, die Fahrer kurz abfangen. Hat bei jedem geklappt. Also da hat jetzt keiner gesagt, nee, ich habe keine Zeit.
Okay. Also das heißt, du würdest, mal abgesehen, man muss vielleicht dazu sagen, wir hatten eine offizielle Akkreditierung. Das heißt, du hattest ein T-Shirt an, wo Bayern-Rundfahrt drauf stand und jetzt nicht I love Team Belkin und irgendwie so ein Ding um den Hals, Mikrofon in der Hand und so standest du da. Das heißt, du warst aber auch jetzt nicht, du warst schon im Prinzip ein wenig zu erkennen als jemand, der mit der Bayern-Rundfahrt in irgendeiner Form verquickt ist.
Absolut gut. An den ersten Tagen war es vielleicht noch nicht ganz so, aber so an den letzten Tagen dann hast du jeden Fahrer natürlich auch schon mal gesehen, hast mit dem einen oder anderen schon ein Interview geführt, die Fahrer kennen dich optisch ein bisschen, da ist es dann halt noch ein bisschen leichter, ne? Mit dem einen oder anderen, auch wenn du den mal nicht interviewst, den grüßt du dann halt mal, wenn er vorbeifährt oder so, von daher.
Und es kommt dir wahrscheinlich auch zugute, dass du jetzt nicht nicht jetzt in den falschen Halt kriegst, aber ne, du bist recht groß, was ja alleine schon wer 2 Meter ist, der hat ein Alleinstellungsmerkmal und wird deswegen vielleicht schon eher wiedererkannt als ich jetzt zum Beispiel.
Das vielleicht zum einen, und ich glaube, was mir auch ein bisschen entgegenkam, war die Tatsache, ich bin halt jetzt so in so einem, von dem Starterfeld in so einem mittleren Fahreralter, sage ich jetzt einfach mal, mit 28. Wie alt sind die Fahrer? Die sind meistens jetzt da vor Ort so zwischen, der Jüngste war 18, der Älteste war 36, da bin ich halt so mittendrin.
Stimmt, stimmt.
Und ich habe auch, was ich im Nachhinein so als sehr, sehr schön für mich festgestellt habe, ich habe auch so ein bisschen so diesen gewissen, obwohl ich es versucht habe, möglichst professionell zu betreiben, so einen gewissen Dilettantismus habe ich mir da einfach bewahrt. Und ich glaube auch einfach, dass das auf die Fahrer recht sympathisch und recht nah gewirkt hat. Also sie haben halt nicht das Gefühl, Leute, das ist jetzt der ganz große Medienmensch, der dieses Interview da ausschlachtet, sondern das ist jetzt einer, das ist vielleicht sogar ein Fan, der recht nah dran ist und der das mit Enthusiasmus betreibt.
Was ja auch der Tatsache entspricht.
So war es auch absolut. Und ich glaube, deshalb war vielleicht der Umgang jetzt auch nicht so professionell, sondern eher ein Stück weit so in dieses Kumpelhafte teilweise schon rein. Das war was, ja, was ich sehr schön fand. Und dann die Interviews beim Start. Ich hatte nicht immer am Start wirklich so den Plan, wen interviewst du jetzt? Also ich hatte schon so im Kopf meistens mit dem Plan, okay, du brauchst jetzt ein paar Stimmen beim Start. Ab und an hatte ich dann jetzt wie beispielsweise bei Gasparotto so einen Fahrer schon im Kopf. Ab und an bin ich aber auch einfach mal hingegangen und habe geguckt, okay, was ergibt sich jetzt, Mensch, und wenn der oder der jetzt da ist, dann fragst du den einfach mal. Ja, und dann guck mal, dass man diese Interviews da führt, meistens auch recht spontan. Ich habe auch am ersten Tag dann recht spontan entschieden, okay, gut, ich mache jetzt nicht nur deutsche Interviews, sondern auch englische. Ich weiß, mein Englisch ist jetzt nicht perfekt, ich verstehe relativ viel Englisch, aber was jetzt so die Grammatik angeht, ist es jetzt nicht immer lupenrein. Das war mir dann aber auch ab einem gewissen Punkt dann einfach ein Stück weit egal, weil ich mir schon gedacht habe, okay, gut, ich habe da jetzt Abitur, hatte jetzt etliche Jahre Englisch, die werden mich schon verstehen. Und wenn ich mich jetzt nur auf deutsche Fahrer konzentriere, dann wird's auf Dauer so ein bisschen zu dünn.
Und das hatten wir ehrlich gesagt vorher überhaupt gar nicht drüber gesprochen. Also ich habe da kurz mal drüber nachgedacht, was machen wir eigentlich mit internationalen Fahrern, aber dann habe ich den Gedanken auch irgendwie so, ne, der wurde dann unter, naja, okay, ist vielleicht jetzt nicht die alleroberste Priorität. Also ich hatte mir vorher einfach um andere Sachen Sorgen gemacht als darüber und wusste auch ehrlich gesagt um deine Englischkenntnisse gar nicht so genau Bescheid, aber ich wusste, also der Chris wird sich schon gut genug, er war in Neuseeland und er wird sich gut genug auf Englisch ausdrucken können und mit einem Fahrer, der gegebenenfalls aus Spanien kommt und zweimal irgendwie im englischsprachigen Bereich unterwegs war, mit dem man Interviews zu führen. Und es hat sich ja dann auch rausgestellt, dass, vielleicht nehmen wir die eine Anekdote an dem Punkt auf, dass die Fahrer ja manchmal dann auch dich veräppelt haben.
Ja, nicht wirklich veräppelt, also.
Nein, okay,
das ist. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, es gab da, ich weiß gar nicht, wie viele Teams es waren, um jetzt einfach mal so eine Zahl zu nennen, sagen wir mal, es waren.
Du meinst insgesamt am Start?
60, sagen wir mal, es sind 16 Teams gewesen, vielleicht waren es 17, vielleicht 18, vielleicht 19. Und die Zahl der Teams war relativ professionell, minus ein Team. Und das Team ist Movistar, das ist halt wirklich so katastrophal. Das war schon am zweiten Tag beispielsweise, dass eine Siegerehrung hätte stattfinden sollen und diese Siegerehrung konnte nicht stattfinden. Warum? Weil der Fahrer vom Team Movistar, der Dritter wurde, einfach nicht zur Siegerehrung kam.
Ja. Und woher sollst du wissen, dass du Dritter geworden bist? Kannst du, wenn du gehst, zu Menü?
Ich habe Siesta. Siesta ist heilige Zeit. Ich nicht habe Zeit. Also es kann schon so sein. Auf jeden Fall, es kam der erste Aufruf, der zweite Aufruf, der dritte Aufruf. Es hat auf jeden Fall lange gedauert. Von Seiten der Orga gab es zwischenzeitlich sogar schon die Durchsage, so ein bisschen, okay, gut, wenn er jetzt nicht gleich da ist, dann zahlt er halt die Strafe. Ne? Also es gibt ja Vertragsstrafen. Man muss als Fahrer, der in die Top 3 kommt, da zum Finale oder zur kommen. Wenn man da nicht hinkommt, zahlt man halt eine Vertragsstrafe. Mhm. Auf jeden Fall hat sich jetzt Folgendes zu Beginn des Tages zugetragen.
Ich muss die ganze Zeit lachen, weil ich die Geschichte erkenne. Und ich habe hier wirklich laut geschrien im Wohnzimmer vor Lachen, als ich die ganze Geschichte gehört habe.
Also man muss dazu sagen, ich bin glühender Movistar-Fan. Das hat aber nichts mit der Organisation oder der Professionalität in dem Team zu tun. Ich möchte jetzt auch zwei Fahrer da bewusst rausnehmen, Alex Dowsett und Jascha Sütterlin. Mhm. Die absolut in Ordnung. Aber wenn man jetzt an die Spanier da denkt, okay, ich gehe an den Bus ran, habe mir vorher noch so einen Spaß erlaubt. Ich hab ja ein Movistar-Trikot und zwar eins mit dem ein spanisches Meistertrikot. Und habe gedacht, jetzt gucke ich mal, wie viel Spaß die Jungs verstehen. Habe das mir in die Hosentasche gepackt, bin zum Teambetreuer hin und so ein paar Brocken Spanisch verstehe ich ja auch. Ne? Bin da also zu dem hin und habe gesagt, ja, der spanische Meister in dem Moment, also aktuell ist es ja Jon Izagirre, habe ich gesagt, ja, der Jon Izagirre ist ja nicht da. Dann habe ich mein Trikot rausgeholt und gesagt, falls er Hilfe braucht, ich fahre mit. Also die haben das nett gerafft. Ich weiß nicht, was die da gemeint haben. Auf jeden Fall wollten wir da so ein Späßel draus machen. Ich habe nur in verdutzte Gesichter geguckt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich dann halt so ein bisschen so die Runde gemacht. Und bin dann halt zum Enrique Sanz hin. Also Enrique Sanz, ja, wenn man so will, so der Sprinter in dem Aufgebot des Movistar da am Start hatte. Und bin dann halt zum Hin, ja gut, auf Spanisch habe ich gefragt, ob er Englisch spricht. Also, hablas inglés, also sprichst du Englisch? Und von ihm nur ein kurzes No. Was man natürlich, also normalerweise würde man es vielleicht erwarten, dass er sagen würde, un poco oder un poquito, also ganz, ganz wenig, ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall, okay, er spricht kein Englisch. Ja, ich möchte jetzt gar nichts über das spanische Schulsystem sagen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt in der Schule war oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich ja dann doch, nachdem die Siegerinterviews am ersten Tag recht gut liefen, da mit Glück halt nur englischsprachige Fahrer oder deutschsprachige da vorne mit dabei, haben wir gedacht, okay, gut, wenn da jetzt so ein Spanier da mit vorne landen würde, ja, musst du mal gucken, was du aus deinem spanischen Wortschatz da noch rauskramen kannst. Mhm. Dann hat sich's wirklich ergeben, der Kerl wurde Dritter. Und ich dann schon im Ziel am Rotieren, okay, was fragst du den denn jetzt, ne? Und hab mir da wirklich mit Mühe und Not dann so aus meinen spanischen Grundkenntnissen da so zwei, drei Fragensätze da so zusammengereimt. Fang ihn dann so ab, nachdem er eh schon 15 Minuten zu spät war und stell da wirklich meine spanische Frage mit ordentlich Stammeln drin. Und seine erste Antwort ist, I speak a little bit English. Und ich habe mir so gedacht, nein, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein.
Ja, ich habe laut geschrien vor Lachen. Und im Nachhinein frage ich mich, was hättest du denn jetzt gemacht, wenn er irgendwie einen einminütigen Monolog auf Spanisch gehalten hätte? Das wäre auch mit der Übersetzung schwierig geworden, oder? Oder hättest du das hinbekommen, deiner Meinung nach?
Ich hätte gracias gesagt und buena suerte, also viel Glück. Ja. Hätte dann danach wahrscheinlich noch einen deutschen Beitrag aufgenommen mit in die Folge, in der ich halt gnadenlos gelogen hätte und gesagt hätte, er hat das gesagt und er hat das gesagt und er hat das gesagt. Das wäre jetzt wahrscheinlich so mein Voll. Also ein paar Brocken hätte ich da wahrscheinlich schon erkannt, aber gut. Ging dann auf Englisch auch, worüber ich echt dann froh war, dass meine Französischkenntnisse jetzt nicht mehr geprüft wurden. Vor allem, weil der Nasser Bouhanni, also Mr. Unsympathisch würde ich ihn mal nennen.
Ja.
Nicht nur bei der Bayern-Rundfahrt, also ist ein echter Stinkstiefel.
Okay, kannst du das an irgendwas festmachen oder so?
Ja, natürlich. Also, ich meine, was vielleicht jeder noch verstehen kann, ist, dass jemand, der dreimal Zweiter wird, nicht so gut gelaunt ist. Ich denke, da hat jeder Verständnis für. Aber, mein Gott, er sagt, er spricht kein Englisch, ne? Mhm. Aber auf Fluchen Englisch, das ist okay.
Ich spreche auch schlecht Englisch.
Und auf Englisch funktioniert einwandfrei. Ja, und es hat sich einfach bei der dritten Etappe, die dann Sam Bennett ganz knapp vor Bouhanni gewonnen hat, hat sich dann zugetragen, dass Bouhanni dann halt gleich nach dem Ziel dann halt wutschnäubend da Richtung
Podest fahren wollte, also zum Podium. Mhm. Er wollte da halt einfach klein das Zelt rein, weg von allen Leuten, wollte da nicht genervt werden. Und ja, das war ein bisschen,
okay,
sagen wir mal, versteckt, das Ziel oder das Podium. Er hat da nicht gleich so den direkten Weg gefunden, hat gemerkt, okay, er fährt gerade in eine Sackgasse, hat sich umgedreht und ich war dann wohl der Nächste, der so mit dem Bayern-Rundfahrt-T-Shirt oder mit Akkreditierung da so einen semi-professionellen oder semi-organisatorischen Eindruck da erweckt hat und hat mich da so halb angeschrieben, where is the Podium? Und so richtig aggressiv dann schon. Und ich habe ihm dann halt nur den Weg gewiesen zum Podium und ja, meist. Ja, also es gibt Fahrer, die freuen sich über ein Podium gut. Ich kann jede Enttäuschung verstehen, wenn man quasi mit höheren Zielen dorthin kommt. John Degenkolb war auf der ersten Etappe, als er nicht gewonnen hat, auch nicht wirklich so zufrieden. Aber ein bisschen Anstand sollte dann wirklich doch noch da sein.
Ja, ja, stimmt schon. Also wer weiß, was Adrenalin durchflutet oder keine Ahnung. Vielleicht hat er am Abend vorher sein Lieblingskaninchen an das Columbia-Team verloren. Meerschweinchen meine ich. Keine Ahnung. Aber lassen.
Okay, nee, nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, wie ist denn der Tag dann so abgelaufen? Ja, genau. Die Startinterviews dann geführt und dann ging es meistens weiter. Ja, gut, okay, was sind jetzt interessante Punkte? Das waren dann auf den ersten zwei Tagen waren das dann quasi die Bergwertung. Da bin ich dann halt gleich vom Start hingefahren, habe mich da positioniert, habe mir dann überlegt, okay, gut, was könnte jetzt interessant sein, bevor jetzt das Feld kommt. Habe dann, ja, Leute, die jetzt da die Bergwertung hochgefahren sind oder Leute, die jetzt da oben gearbeitet haben, dann interviewt. Waren recht nette Eindrücke, bin dann direkt ins Ziel gefahren und wenn noch viel Zeit war, bin ich ins Pressezentrum. Andernfalls an die Strecke, habe dann ein Stück weit versucht, so ein bisschen Live-Kommentar zu sprechen. Ich weiß, wenn die Etappe dann quasi schon rum ist, ist dieser Live-Kommentar nicht mehr ganz so interessant. Mir hat es aber dennoch ein Stück weit Spaß gemacht. Mhm. Und dann, sobald die Zielpassage da quasi erfolgt ist, bin ich dann zum Podium. Und da waren so kleinere Zelte so auf dem Weg dorthin aufgebaut. In eines von dem habe ich mich dann positioniert, hab gewartet, bis die Spitzenfahrer kommen und hab sie dann entweder, bevor sie aufs Podium gerufen wurden, interviewt oder wenn sie dann wieder zurückkamen. Und dann, wenn so eine Siegerehrung dann vorbei ist, dann ja, bin ich ins Pressezentrum, hab die Dateien, die ich aufgenommen habe, erstmal hochgeladen, hab mir dann danach mal angehört, okay, welche O-Töne habe ich, welche Reihenfolge könnten wir da jetzt wählen. Du hast sie dann schön geschnitten und quasi hochgeladen und dann bin ich manchmal direkt ins Hotel, manchmal habe ich auch vor Ort gewartet, denn abends gab es dann noch so ein schönes Teamessen, das Essen war echt immer ganz nett, ich habe die Möglichkeit genutzt, mich jeden Tag an andere Tische zu setzen, so konnte ich dann auch immer mit anderen Arbeitergruppen da jetzt wirklich ins Gespräch kommen und habe dann oftmals auch am Abend dann quasi schon so Inside-Interviews für den nächsten Tag so ausgemacht. Beispielsweise saß ich dann halt wirklich abends einmal neben den Jungs vom Besenwagen und habe dann
für den nächsten Tag ganz toll.
Und habe dann am nächsten Tag dann quasi mit denen das Interview gemacht oder am ersten Tag saß ich da neben den Leuten vom Aufbauteam und habe da jemanden interviewt und so hat sich das dann halt so ergeben, dass ich abends schon auch immer so ein bisschen so diesen Blick nach vorne dann schon ein Stück weit drin hatte. Hey, was geht denn morgen? Weil ich auch immer so den Anspruch hatte, jeden Tag eine gewisse Folgenlänge schon erreichen zu wollen.
Ja, und bei mir war es halt so, ich habe in dem Moment, wo das die Dateien oben waren, du hattest es ja sehr gut vorbereitet. Für mich war dann einfach nur noch kurz zusammenschneiden, hochladen auf den Server und ab ging's, noch ein bisschen Shownotes schreiben. Und fand ich jedenfalls auch in den 6 Tagen, da hat sich dieser Ablauf irgendwie so massiv verbessert und dass man das, also wenn man es nochmal sowas machen würde, habe ich jedenfalls den Eindruck, dass wir beide in jeweils dem jeweiligen Bereich so noch ein bisschen was dazugelernt haben. Du natürlich noch viel, viel mehr als ich, aus dem einfachen Grund, dass bei dir viel aufregender und viel, viel mehr zu lernen gab. Aber ich finde auch so vom ganzen Ablauf her, wir hatten uns vorher schon Sorgen gemacht, ist das Internet vor Ort stabil genug, um die Dateien schnell genug hochzugeben? War eigentlich nie ein Problem.
Ja, doch, also es war nicht so schnell. Also manchmal Ja, war wirklich in 10 Minuten oben, aber es gab auch Tage, wo ich eine Stunde warten musste.
Okay, aber es war immer noch so, es hat funktioniert, weißt du?
Ja.
Eine Stunde warten ist jetzt, ne, vor 10 Jahren hätten wir über eine Stunde warten für, keine Ahnung, 70 Megabyte oder so, da hätte man ein Rad geschlagen vor Freude. Das war jetzt kein Problem, wo wir dann mal irgendwann in der Situation waren, dass wir bis nachts um 3 gesessen hätten oder so, ne? Da hatte ich vorher schon echt, ich will nicht sagen große Bedenken oder große Sorgen, aber es war schon schön, dass es so einfach geklappt hat am Ende, ne? Und das auch, ich musste mir nicht mehr viel Sorgen machen, was, wo, wie, Schnitt, das hast du schon immer rübergeworfen, die Information. Und das Schönste war für mich immer, wenn die Dateien so aufploppten bei mir in der Dropbox, plopp, und dann stand da so, Interview bayerischer Innenminister. Und ich so, what? Als nächstes, plopp. Interview Klaus Angermann. Ich so, was? Also es waren immer so die Überraschungen. Ne? Wen hat er heute da interviewt und wer taucht denn darauf? Es war ja sogar so, einmal habe ich mitbekommen, hat sich ein Fahrer bei dir entschuldigt. Also es war mittlerweile, hattest du so einen guten Draht, was heißt guten Draht zu den Fahrern, aber du warst zumindest bei den Fahrern so, hattest du einen Wiedererkennungswert, dass sich ein Fahrer für sein Verhalten am Vortag entschuldigt hat.
Und das war jetzt nicht irgendwer, also da hat sich der zu dem Zeitpunkt Träger des gelben Trikots da bei mir entschuldigt. Also generell Sam Bennett wirklich ein sehr, sehr netter Mensch, mega sympathisch, also es wirklich hat so einen Platz in meinem Herzen, definitiv sicher. Mhm. Schon am ersten Tag, als ich die erste Etappe gewann, da war er noch so ein bisschen so, ja, er stand da so alleine rum im Siegerzelt und ich bin da zu ihm hin, war da so gefühlt so der Einzige, der ein Interview wollte. Mhm. Und er gewann dann halt die dritte Etappe auch noch, eben vor Buhani. Und ich bin dann zu ihm hin und hab, also ein bisschen so scherzhaft, also man muss wissen, Buhani war früher mal Boxer, und bin halt scherzhaft zu Sam Bennett hin und hab gemeint, ja, Sam, hast du ein bisschen Angst vor Nasser Buhanis Boxfähigkeiten? Er scheint sehr, sehr unzufrieden mit seinem dritten, zweiten Platz in Folge. Hat halt auch nur gelacht, ja, ja, er ist so kein Schlägertyp, pipapo, aber freut sich, dass er gewonnen hat. Und dann wollte ich quasi gerade meine zweite Frage anfangen zu stellen. Und in dem Moment wurde er aber für das gelbe Trikot dann quasi auf die Bühne gerufen. Und dazu muss man dann sagen, da gibt es dann feste Abläufe. Da kann man dann jetzt nicht sagen, wenn man da gerade ein Interview führt, okay, wir machen jetzt erst das Interview, weil die Reihenfolge und der Ablauf muss schon gewahrt bleiben. Ja. Und ja, ich hatte meine erste Antwort und wir haben das dann schön rausgeschnitten, was danach noch kam. Ja, und für mich war das Ding eigentlich gegessen. Auf jeden Fall am nächsten Tag war dann Zeitfahren. Ich bin hin zu Sam Bennett. Er war da noch entspannt gesessen. Er war der letzte Starter. Ich war relativ früh dran und bin nur zu ihm hin und hab gefragt, hey, und ja, was hast du morgen oder was hast du heute vor? Und das Erste, was er gesagt hat, war jetzt nicht so die Antwort dann wirklich auf die Frage, sondern das, was sich erstmal entschuldigt hat bei mir und gemeint hat, ja, sorry, er hat mich gestern nicht mehr gefunden. Und das fand ich dann schon wirklich sehr nett. Also das hätte ich jetzt niemals so erwartet. Ne? Also dass er dann auch wirklich so mitdenkt und halt das so noch im Kopf hat, dass da das Interview unterbrochen wurde, fand ich sehr, sehr nett. Und ich denke, Sam Bennett, das ist für mich eine der auch menschlich positiven Überraschungen der Bayern-Rundfahrt. Ganz, ganz netter Mensch.
Wo wir gerade bei Entdeckungen sind, du hast doch noch einen anderen Fahrer für dich sozusagen entdeckt oder wo ich mehrfach von dir eine Nachricht bekommen habe, boah, super Fahrer, boah, super hier Entdeckung für mich und so weiter.
Jetzt sage ich erst nochmal einen anderen Fahrer, okay. Von dem ich ebenso einen positiven Eindruck hatte. Das ist der Ramunas Navadauskas. Immerhin schon Giro- und Tour-Etappensieger, also einer der ganz, ganz großen Namen. Bei der Bayern-Rundfahrt auch ganz vorne mit dabei. Mega netter Mensch. Und von dem habe ich mich dann auch noch persönlich mit Händedruck dann bei der Bayern-Rundfahrt dann auch verabschiedet. Also richtig, richtig netter Mensch. Und den anderen, den du ansprichst, ja, da muss man jetzt immer so ein bisschen vorsichtig sein. Mich hat Lennart Kemner wahnsinnig beeindruckt bei der Bayern-Rundfahrt. Wenn ich mir diesen Kerl angucke, der ist recht klein, der ist recht dünn, das ist kein Zeitfahrer von der körperlichen Konstitution her, aber ist da trotzdem als 13. oder 14. nur eine Minute langsamer gewesen als Alex Dowsett. Also der Junge hat mich absolut überrascht. Er ist auf jeden Fall ein ganz, ganz netter Typ. Also ich habe ihn ja zweimal kurz im Gespräch gehabt, auch ansonsten hat er mich immer gegrüßt und so nettes Hallo war da immer drin. Und ich denke, ein ganz, 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 ganz großes Talent. Also spätestens seit der Bayern-Rundfahrt habe ich da eine ganz, ganz große Meinung von ihm. Man darf nicht vergessen, er ist erst 18 Jahre alt. Also Mit 18,
also wenn ich
da kurz, schon so gut mitzuhalten, ist überragend.
Wenn ich kurz mal hier zusammenfasse, also wurde Europameister der Junioren, gut, das ist jetzt vielleicht nicht der allergrößte Titel, aber immerhin Europameister der Junioren im Einzelzeitfahren, Juniorenwertung der Radbundesliga, Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft im Einzelzeitfahren der Junioren, und seit 2015 jetzt Team Stölting. Also da ist was heranreift. Und vor allen Dingen von der Statur her, wie du es eben beschrieben hast, ja nicht unbedingt der Einzelzeitfahrer oder der Zeitfahrer, sondern von der Statur her auch jemand, der andere Rollen einnehmen kann. Insofern ist da wirklich etwas, da reift etwas, was vielleicht was werden kann. Also es gibt viele Fahrer, sind in den Junioren sehr, sehr gut geworden gewesen und haben dann später nie wieder was kein Bein aufs Rad gekriegt sozusagen. Aber trotzdem kann man sich ja schon mal freuen, dass man so jemanden hat. Ne?
Absolut. Und ja, die Absage von Silvio Herklotz dann im Rahmen, ich glaube, es war die dritte Etappe, war zwar auch für die Veranstalter so ein bisschen überraschend und unerwartet. Allerdings, wenn man dann am Ende sich das Gesamtklassement anschaut, Nils Pollitt 6., Kemner, glaube ich, 13., ein Herklotz wäre nicht besser gewesen als ein Pollitt im Gesamtklassement. Also auch ein Pollitt hat sich super geschlagen. Also viel, viel mehr war nicht drin. Also super, super Leistung. Team Stölting hat einmal mehr gezeigt, wenn es jetzt an die deutschen Kontinentalteams geht, dann sind sie die Nummer 1 mit Abstand.
Und du hattest, ich glaube, es war auch beim Team Stölting, wo du das Vergnügen hattest, sozusagen dann am Tag des Einzelzeitfahrens mit dem Auto zu sitzen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich kenne bis jetzt nur eine Person, die mal im Einzelzeitfahren im Auto mitsaß. Und das war damals beim, Bergzeitfahren nach Alpe d'Huez hoch. War es bei dir genauso aufregend?
Jetzt kommt noch kurz eine Frage aus dem Chat, die würde ich noch ganz gern beantworten. Gerne. Also bei Silvio Herklotz war es so, dass bei ihm eine Verletzung, die er sich bei einem, ich weiß gar nicht mal, wie das Mehretappen- oder Etappenrennen da hieß, in Spanien, meine ich, im April hat er sich eine Verletzung am Knie zugezogen und die ist während der dritten Etappe oder während der zweiten Etappe so ein bisschen wieder aufgebrochen. Und deshalb wollten sie kein Risiko eingehen und haben gesagt, okay, er ist dann noch zum Einschreiben gekommen, allerdings dann nicht mehr gestartet. Okay, und jetzt wieder zurück zum Thema, wie bin ich da rangegangen? Ja, ich hatte schon vor der Rundfahrt mir so überlegt, Mensch, mal in so einem Teamauto mitfahren, das hätte schon was. Und ich dachte schon am Vortag des Zeitfahrens, ja, du hast ja Kontakt mit den Jungs aus dem Besenwagen. Und der Besenwagen, was vielleicht nicht jeder weiß, der wird ja dann bei dem Zeitfahren umfunktioniert als Begleitfahrzeug. Da werden quasi die zwei Besen, die hinten am Wagen dran sind, werden quasi da abmontiert und dann wird da vorne einfach so ein Magnet auf die Motorhaube draufgesetzt mit dem jeweiligen Fahrernamen. Und dann fährt der Besenwagen da hinter 8 bis 10 verschiedenen Fahrern da am Tag her. Also sehr, sehr viele neutrale Wägen, auch von Freiwilligen, die da hinterherfuhren. Und ich hatte eigentlich am Anfang überlegt, Mensch, fährst du mit den Jungs mal mit? Das ist sicher eine leichte Möglichkeit. Und dann habe ich gemerkt, okay, gut, dass auch eine Mitarbeiterin von der Bayern-Rundfahrt für so Offizielle so ein Stück weit oder für so teilweise Ehrengäste da so Plätze in Teamwägen so ein Stück weit, ja, organisiert. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, prinzipiell spricht da nichts dagegen, aber da jetzt zu der hinzugehen, mir da was organisieren zu lassen, habe ich keinen Bock drauf.
Selbst ist der Mann.
Und ich wollte dann auch nicht bei irgendeinem Team oder so da wirklich dahinter sitzen, sondern auch, ja, so, dass mir die ganze Sache halt auch Spaß macht. Und habe dann gesehen, okay, das Team MTN, alles sehr nette Menschen, wirklich. Auch die Afrikaner, mega lustig. Als ich dann gesehen habe, ja gut, jetzt kommt ein MTN-Auto und da sitzt nur einer drin. Und das war Jens Zemke. Und da bin ich einfach mal an die Scheibe gegangen und habe da geklopft und er hat die Scheibe dann runtergelassen. Ich hab gedacht, hey, kann ich da mitfahren? Und er hat gemeint, ja klar. Da wollte ich schon einsteigen. Er hat gemeint, ja, brauchst du noch nicht einsteigen, wir fahren erst in 7 Minuten los oder so. Ja, und dann bin ich nochmal ausgestiegen, habe dich dann angerufen, habe gesagt, hey, so und so schaut es aus. Du hast dann gemeint, ja, mach Bilder, kann man dann hochladen. Und ich bin dann da eingestiegen. Und das war richtig cool.
Weißt du, ganz der Profi. Erst Bilder machen, ne? Nicht so, hey, Glückwunsch, super, super. Nee, Bilder machen. Wir brauchen Material.
Auf jeden Fall, ich bin dann da eingestiegen und habe mich wirklich 30 bis 35 Minuten mit Jens Zemke wirklich 1A über Radsport unterhalten. Das war ein mega Erlebnis, weil er auch sehr, sehr offen war. Also er hatte auch durchaus, wenn das Management von MTN oder auch die Fahrer da teilweise mal nicht so ganz die Erwartungen erfüllt haben, da deutlich halt das auch angesprochen. Das war fast so ein kollegiales Verhältnis. Also ich hatte dann schon ein Stück weit so das Gefühl, ja, ich bin da jetzt so wie so ein Betreuer, weil ich habe dann noch eine Liste dabei gehabt mit den Startnummern, mit den Startzeiten. Und dann haben wir immer mal wieder so drüber geredet, ja, okay, wer könnte denn jetzt so ein Fahrer sein, der da was reißen könnte. Haben auch über den Kurs der Bayern-Rundfahrt so ein bisschen diskutiert, dass wir da beide ein bisschen enttäuscht sind, dass die Topografie da doch nicht so viel hergibt. Wir saßen schließlich im Auto hinter Louis Meintjens. Das ist ein ganz, ganz starker Fahrer, eigentlich eher, wenn es profilierter ist. Ja, sie haben dann auch weitergeredet, ja, über die Tour de France, welcher Fahrer vielleicht ein Stück weit welches Rennen fährt. Also sehr, sehr interessant, hat mega Spaß gemacht. Hab Fotos gemacht, bin dann danach ausgestiegen, hab mich bedankt, hab gesagt, ja gut, vielleicht sehen wir uns bei der Dauphiné. Hat er gemeint, ja, bis dann. Also richtig, richtig cooler Typ. Ja, und dann war es folgender Fall, dann ging es langsam so in die Richtung, ja gut, jetzt waren so die Top 20 bis 30 waren da etwa dann plötzlich so am Start, oder ja, dann ging es dann los mit den besseren Fahrern. Mhm. Und dann hatte ich jetzt so zwei Möglichkeiten, was mache ich jetzt? Ich hatte dann entweder die Möglichkeit, mich irgendwo zu positionieren und vielleicht nochmal von den letzten Startern Stimmen einzufangen oder nochmal versuchen, irgendwo ins Auto reinzukommen. Und habe dann einfach gedacht, Mensch, das war so cool, jetzt fahre ich einfach nochmal irgendwo mit oder versuch's zumindest. Und dann war es so, dass zwei Stölting-Autos da standen. Ein vorderes, da saßen schon zwei vorne drin, und ein hinteres, da saß nur einer drin, das war der Jochen Hahn. Und dann bin ich zum Auto von Jochen Hahn, Manager oder sportlicher Leiter vom Team Stölting, und frage, hey, kann ich mitfahren? Und was vielleicht ein Vorteil war, dass ich im Vorfeld sowohl mit Jochen Hahn und Jens Zemke auch schon Einzelinterviews geführt habe. Vielleicht nur kurze, aber zumindest kannten die mich vielleicht ein Stück weit. Ich denke, das war ein Vorteil. Jochen Hahn hat dann gemeint, ja, nee, da kommt jetzt noch einer dazu, wird schwierig, aber hey, guck noch mal da vorne bei dem Auto. Und bin da hingegangen, da saßen zwar schon zwei drin, hinten waren noch Laufräder drin, aber die haben sie dann irgendwie umgeräumt und es hat dann gepasst und das war dann das Begleitfahrzeug von Nils Pollitt. Während der Fahrt habe ich dann erst erfahren, dass der Vater von Nils Pollitt da jetzt wirklich das Auto lenkt. Mhm. Und das ist wohl ein Kölner, oder zumindest Kölner Raum. Und es war schon unikat. Also da ging es teilweise ein bisschen ruppiger zu, wenn da auch mal vielleicht ein vorausfahrendes Fahrzeug da jetzt nicht so Platz gemacht hat, wie es sollte. Und es war ja wesentlich emotionaler, das Ganze. Klar, wenn man als Vater da seinen Sohn da anfeuert, da war dann die ein oder andere Motivation mehr da. Es war auch ein ganz großer Gegensatz im Vergleich zum Auto von Zemke, der da Louis Meintjens eigentlich nicht einmal gesprochen hat während der ganzen Etappe. Mhm. Der hat da quasi nur geguckt, okay, was passiert bei Nils Pollitt und seinem Vater. Da ging es halt immer mal wieder hepp, 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 ja, und jetzt schnell in die Kurve und rüberziehen, pipapo, also wesentlich mehr Anfeuerung. Hat er auch drei Fahrer überholt, was ich sehr beeindruckend fand. Mhm. War richtig, richtig nett, auch mit seinem Vater und dem anderen Betreuer, der noch im Auto saß, habe ich mich da sehr, sehr nett unterhalten, was halt besonders cool war. Nils Pollitt ist halt in super Zeitfahren gefahren, ne? U23-Meister im Zeitfahren, wurde am Ende Sechster und ist mit Zwischenbestzeit da wirklich ins Ziel gekommen. Und ja, ich habe dann die Möglichkeit gleich genutzt, habe mit ihm dann so ein kleines Anschlussinterview gemacht und war ganz cool, weil ich halt auch sagen konnte, ja gut, ich bin mit deinem Vater da gerade gefahren, war eine nette Geschichte. Und beim Einzelzeitfahren ist es von den Interviews dann noch so ein bisschen entspannter, weil da gibt's dann so diesen heißen Stuhl, wo dann jeder Fahrer, der aktuell führt, drauf sitzt. Und da kann man halt exklusiv dann quasi zu dem hingehen und Interviews machen. Teilweise sind die Fahrer erst draufgegangen, mussten gleich wieder aufstehen. Das war jetzt beispielsweise bei Machado so der Fall. Der hat sich gerade auf den Weg gemacht und dann ist gleich schon danach Dowsett mit einer besseren Zeit vorbeigekommen. Aber man hat von jedem eine Stimme bekommen.
Nils Pollitt ist übrigens gebürtiger Kölner, da hast du vollkommen recht. Und er wohnt jetzt in Hürth.
Ja, also man hat es zumindest gemerkt, als er dann mal bei, als er auf dem Podium stand und gesagt hat, nicht der Dowsett, sondern der Doofsett.
Der Doofsett, so Jacke Hund.
Aber auch ein ganz, ganz netter Kerl, der Nils Pollitt. Und auch ein Fahrer.
Ja, sicher, das ist okay, da können wir lieb sein.
Wenn man sich mal überlegt, in Deutschland, ja, Zeitfahren, da gibt es dann Toni Martin und dahinter gibt es jetzt nicht so wirklich eine Nummer zwei. Also Bert Krapsch ist nicht mehr aktiv. Patrick Rätsch hat auch nicht mehr die Verfassung der vergangenen Jahre. Also da ist ja durchaus die Möglichkeit da, dass auch so Nils Pollitt vielleicht sogar bei den Elitefahrern da vielleicht vorne ums Podium mitfährt. Und ja, dann ist vielleicht am Ende des Jahres dann auch die Frage, ob er da vielleicht sogar beim Elite-Zeitfahren der Männer da sogar vielleicht so ein Startplatz im WM-Zeitfahren der Elite da mit ergattern kann, ja. Auf jeden Fall ganz, 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 ganz starker Fahrer und ja, überraschenderweise für mich zumindest sogar noch vor Jascha Sütterlin gelandet, der ein Stück weit dann doch auch enttäuscht war, dass er da nicht so mithalten konnte.
Und was mich sehr gefreut hat, dass du jetzt nochmal, um vielleicht so ein bisschen das auf eine andere Ebene zu heben, man muss ja sagen, du hast sehr viel Zeit investiert in dieser Woche, du hattest sehr viel Spaß, zum Glück. Das wäre scheiße gewesen, wenn du Zeit investiert hättest und jetzt nicht zumindest einen Spaß gehabt. Aber dass du an dem Tag dir dann auch bei der Überlegung, bleibe ich jetzt hier und mache noch ein paar Interviews oder setze ich mich nach meinem Auto, die Entscheidung getroffen hast. Ich möchte auch zumindest ein bisschen Spaß haben und das macht mir gerade Spaß. Deswegen die goldrichtige Entscheidung. Und hättest du mich gefragt, hätte ich auch genau das so empfohlen. Was gibt's sonst noch so an? Also alle Anekdötchen, die ich jetzt so erinnere aus der Distanz, die ich mitbekommen habe, die du mir erzählt hast, wie gesagt, wie ich hier schreiend im Wohnzimmer saß vor Lachen, haben wir eigentlich fast erzählt. Fällt dir noch was ein? Natürlich hast du das Kölner Original Achto Tabat interviewt noch.
Ja, der war eigentlich ganz witzig. Also bei dem war ich dann am Ende nur noch der Reporter. Also ich habe ihn da beim Zeitfahren, da habe ich einen kleinen Menschen da laufen sehen, hab gemeint, ja, das könnte doch der sein, hab dann jemand, der sich zuvor mit ihm unterhalten hatte, gefragt, hey, ist das der Arthur Tabbert? Ja, ist er. Und dann bin ich halt mal kurz hin, hab die Chance genutzt. Mhm. Ja, und am nächsten Tag habe ich ihn wieder gesehen und hab dann, er hat dann gleich gemeint, ah, da ist er ja wieder, der Reporter. Und später bin ich dann auch, habe ich die Möglichkeit genutzt auf diesen Reporterbus. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, steht meistens bei der Ziellinie. Man kann da auf den Balkon rauf und hat dann eine super Sicht. Mhm. Und Arthur Tabbert ist ja war auch ein Ehrengast gewesen der Bayern-Rundfahrt und war da oben auch drauf und hat dann wieder gesagt, ja, da ist er wieder, immer an der Sonne. Ich meine, ja gut, immer da, wo es zur Sache geht. Und dann ist er so zu mir hingekommen und hat dann so gesagt, wissen Sie, wer heute gewinnt? Also, wollte halt sagen, ja, er hat da Ahnung, ne? Und ich habe dann halt so gedacht, okay, gut, ja, es gibt jetzt so drei Möglichkeiten. Sam Bennett, John Degenkolb oder Nasser Buhani. Und weißt du, was er so sagt? John Bennett. er sagt John Bennett und ich habe gedacht, okay, habe halt so ein bisschen gelacht, habe halt gedacht, okay, gut, der meint jetzt so eine Mischung aus Degenkolb und Bennett. Mhm. Dann hat er aber weitergemacht, ja, der hat letztes Jahr schon rund um Köln gewonnen, pipapo. Ist mir erst aufgefallen, okay, der meint jetzt Sam Bennett, aber hat halt schon Bennett gesagt.
Ja, das musst du nicht so eng sehen, Junge. Aber das war richtig so, ja, Hauptsache der Bennett.
War richtig nett und es ist ein Unikat und ein richtig, richtig netter Mensch auch und auch richtig, ja, nahbar. Also man kann da auch echt immer mal zu dem hinkommen und sagen, hey, ja, Arthur Tabbert, wie schaut's aus? Und ja, jedem gegenüber sehr, sehr offen und er lebt auch für sein Rund um Köln und ja, an dieser Stelle vielleicht auch ein bisschen Werbung machen. Wer überlegt, hinzufahren, ist eine tolle Veranstaltung. Einfach vorbeischauen und in Deutschland gibt's nicht mehr so viele Veranstaltungen und deshalb volle Unterstützung für alles, was es noch so gibt.
Ja, und er lebt ja für sein Rennen, das muss man ja einfach so sagen. Gibt's noch so Anekdötchen, die ich auch noch nicht kenne, die wir noch vergessen haben bisher?
Ach, die gibt's bestimmt, weißt du, es ist so, so viel passiert. Vieles, was ich jetzt spontan gar nicht komme, aber was vielleicht ja, irgendwann nochmal
interessant ist. Genau, und das heben wir uns auf, wenn der ein oder andere Fahrer vielleicht nochmal Thema ist und dann fällt es dir dann vielleicht ein. Ich habe jetzt überlegt, dass wir vielleicht so einen ganz kleinen Punkt einführen. Bayern-Rundfahrt 2016. Weil wir haben jetzt auch so ganz viele Rückmeldungen bekommen, so weiter so und super gemacht, nächstes Jahr wieder und. Und da habe ich jetzt mal überlegt, dass wir vielleicht mal so ein bisschen so überlegen, vielleicht auch öffentlich dann so, was wir uns denn fürs nächste Jahr wünschen würden. Oder wenn wir nochmal so etwas machen würden, so ein paar Sachen, die wir verbessern können, die vielleicht für uns besser laufen. Ne? Also so eine Wunschvorstellung, wie machen wir es 2016? Dass wir uns die mal so eine Prognose. Also ich fände es natürlich super cool. Also erstmal auch für die großen Spenden. Also wir haben eine sehr größere Spende bekommen, für die wir uns ganz herzlich bedanken möchten, die jetzt zumindest mal so in Teilen ein bisschen das Spritgeld auffängt, was du da verfahren hast. Also nur zum Bruchteil, aber zumindest ein bisschen was. Also ich glaube, wenn wir jetzt so für 2016 so Wünsche äußern würden, einmal, dass wir irgendwie einen Sprit hinterher wieder rauskriegen, dass wir mit unserem eigenen technischen Equipment vor Ort sein können. Das wären so zwei tolle Sachen, oder? Das wäre so der Anfang.
Ich würde mir erstmal generell wünschen, dass die Bayern-Rundfahrt keine World-Tour-Veranstaltung wird.
Okay. Weil du meinst, das wird dann schwieriger, an Leute ranzukommen, die unnahbarer
nee,
und kommen?
Nee, das meine ich nicht. Aber ich denke, die Bayern-Rundfahrt trägt stark dazu bei, dass kleinere Teams aus Deutschland auch mal die Möglichkeit haben, sich einem größeren Publikum zu präsentieren und auch mal die Möglichkeit haben, sich mit den stärksten Fahrern der Welt ein Stück weit zu messen. Mhm. Und ich denke, es wäre einfach schade, wenn man diesen Teams die Möglichkeit nimmt, an so einem Event teilnehmen zu können. Denn wenn World Tour da jetzt wirklich da dahinter steht, dann hat man die World Tour Teams und vielleicht noch 3-4 Pro Conti Teams, da wäre dann vielleicht Bora noch dabei, vielleicht MTN, aber dann wäre da kein Stölting, da wäre da kein Radnet Rose, da wäre da kein LKT Team Brandenburg. Mhm. Und gerade mit den kleineren Teams hat es mir auch unglaublich viel Spaß gemacht, mich auch zu unterhalten, weil man an die Fahrer und an die Teams ein Stück weit leichter rankommt. Und das ist halt die Zukunft des Radsports. Vor 2 Jahren war es ein Jascha Süterlin, der eine Top-Leistung bei der Bayern-Rundfahrt gebracht hat mit seinem Zeitfahren auf dem Podium und der vielleicht auch deshalb einen Vertrag beim Team Movistar bekommen hat. Dieses Jahr Nils Pollett mit einer starken Leistung. Also ich möchte jetzt nicht erwarten, dass er nächstes Jahr in einem World-Tour-Team fährt, aber es war sicherlich eine große Werbung für ihn und auch ein Saisonhöhepunkt.
Und man muss auch sagen, ich glaube, dass so lokale Rennen im Sinne von, also es ist jetzt kein lokales Rennen, aber wenn man als Zuschauer, der relativ unbedarft ist, ja, und einfach mal so mitkriegt, okay, hier findet ein Radrennen statt heute in Selb, ich gehe einfach mal für die Tür und guck mir das an, dass man, wenn man weiß, okay, von den, es waren jetzt, ich habe eben nachgeschaut, 19 Teams mit, ich glaube, 8 Startern jeweils, von den 80 und von den 150 Leuten, die hier fahren, sind vielleicht 40 aus der Region, ja, oder 30 aus der Region, muss ja gar nicht so viel sein, aber dass man so lokale Identifikationsfiguren hat, wenn da irgendwie ein 10-Jähriger am Straßenrand steht, der sieht, dass da jemand aus der Region kommt oder der zumindest aus Deutschland kommt, der mit dem er mal sprechen kann und einen Dialog treten kann, dass das vielleicht auch so im Sinne von einer Jugendförderung besser ist. Ja, also so Leute begeistern kann.
Absolut. Und es war so schön auch zu sehen, wie viele Familienmitglieder da jetzt auch von so Fahrern da waren oder auch Freundinnen oder so. Das ist halt auch so ein Punkt, der jetzt nur dadurch entstehen kann, dass halt der Anteil an deutschen Fahrern dann jetzt auch aus dem Nachwuchsbereich so groß ist, wo dann halt auch wirklich die Eltern sagen, Mensch, das ist jetzt einer der Saisonhöhepunkte. Also beispielsweise mit einem Vater habe ich mich an der Bergwertung in Tennisberg unterhalten. Das war auf der ersten Etappe. Der hatte auch, ist auch Vater von einem Fahrer beim LKT-Team Brandenburg gewesen. Mhm. Das sind halt alles so Situationen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Fahrer das dann wirklich war, aber so schöne Momente. Oder mein Glaub, einmal war dann auch die Mutter von Jascha Süterlin da. Das sind halt einfach schöne Situationen. Mhm. Und ich denke, der Charme der Bayern-Rundfahrt liegt ja auch so ein bisschen im Regionalen. Mhm. Und ich denke, die Bayern-Rundfahrt als World-Tour-Rundfahrt wird sich auch dieses Charme so ein bisschen berauben. Mhm. Von daher, das ist so eine Hoffnung, die ich auf jeden Fall habe. Gut, jetzt darf man auch nicht vergessen, das war jetzt dieses Jahr mal, ich sag mal, als Ersatz für Enrico Max. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Bayern-Rundfahrt das, was wir jetzt dieses Jahr da geleistet haben, ob sie das jetzt wirklich gut finden und ob sich überhaupt nächstes Jahr die Chance nochmal bietet. Von daher, denke mal, liegt es ein Stück weit an den Hörern, ob da auch wirklich das Interesse da noch da ist oder auch der Bedarf, nächstes Jahr nochmal was in ähnlicher Form dann wirklich auf die Reihe zu oder auf die Bühne zu bringen.
Ja, also schreibt vielleicht alle mal jeden, der das gemocht hat oder gemacht hat, eine kurze E-Mail und dass das ganz toll war. Vielleicht kommt dann nächstes Jahr die Frage wieder oder wird die Frage an uns herangetreten oder wenn wir fragen, dürfen wir wieder, wird sie positiv beschieden. Wenn die vielleicht so ein bisschen mitbekommen, dass das ein paar Leuten draußen gefallen hat. Also ich fände es natürlich auch super, mal abgesehen davon, dass wir nicht allzu viel draufzahlen oder mit eigenem Equipment starten, wenn ich mit dabei sein könnte bei dir vor Ort. Ne? Also wir haben jetzt die Unterkünfte waren gestellt, beziehungsweise die Unterkunft von der Bayern-Rundfahrt. Aber wenn ich da den Spaß, also ich muss schon sagen, dass ich manches Mal sehr, sehr neidisch war, was du da vor Ort erlebt hast. Und das wäre vielleicht auch so eine Sache, wo ich sagen würde, man könnte, wenn man zu zweit wäre, könnte man neben der Berichterstattung, die wir jetzt, was machst du eigentlich da?
Ich putze.
Was putzt du denn?
Nein, das war jetzt ja nur ein Scherz. Also ich trage ja gerne zu deiner Erheiterung bei. Von daher bin ich da jetzt auch stolz drauf, dass ich diesen Lacher mal geerntet habe.
Faden verloren. Also ich war schon so manches Mal echt neidisch. Und vielleicht, das, wenn man jetzt so vor Ort wäre, zu zweit, dann könnte man natürlich, hätte man vielleicht ein paar Möglichkeiten mehr,
dass man sagt. Vor allem, was ich jetzt auch noch sagen will, es war vor Ort, also jetzt, es war dafür, dass ich da wirklich in der Woche jetzt Urlaub genommen habe, es war wirklich kein Urlaub. Also das war ja schon immer von dem Anspruch da geprägt, okay, man will was Vernünftiges auf die Beine stellen und man ist dann doch oft von externen Faktoren einfach ja beeinflusst, weil man nicht immer weiß, okay, kriegt man jetzt jeden Fahrer da wirklich zum Interview. Bei John Degenkolb war es wirklich schwierig und ich habe es oftmals jetzt auch gelassen, weil er sehr, sehr hin und her geschubst wurde. Die Medienpräsenz gerade bei ihm war sehr, sehr hoch. Da habe ich mich dann doch auf das Mindestmaß da wirklich beschränkt. Dafür hatte ich jetzt ja seinen Vater dann auch mal ein bisschen länger dann im Interview. Es war wirklich mega intensiv und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber war auch Stress. Aber jetzt so mit einer knappen Woche Abstand, muss ich sagen, ich würde sofort wieder machen, die Bayern-Rundfahrt. Das ist wirklich wie Enrico Marx schon mehrfach gesagt hat, es ist eine große Familie und das spürt man auch. Mhm. Also da gibt es wirklich Fahrer oder Helfer, die schon 35 Jahre wirklich mit dabei sind oder auch andere, viele Jüngere, die jetzt auch nachrücken, die da jetzt auch vor einigen Jahren schon angefangen haben, Jahr für Jahr da wirklich mithelfen. Das ist eine eingeschworene Gemeinschaft und ich wäre froh, wenn ich jetzt vielleicht ja für einen gewissen Zeitraum Teil dieser Gemeinschaft sein könnte.
Ja, und wie gesagt, also zu zweit hätten wir noch die Möglichkeit, also abends so nach Zieldurchfahrt wäre die Folge möglicherweise schneller dann online. Okay, das wäre jetzt nicht so der Riesenzugewinn. Aber so abends so eine Sendung wie jetzt irgendwie live nochmal streamen, dass man dann mal eine halbe Stunde sich über das Geschehene am Abend irgendwie so reflektiert. Wie ist das Rennen gelaufen? Wie schätzt du die Situation ein?
Das wäre vielleicht auch mal. Was auch gut wäre, ist halt einfach die Sache. Ja, beispielsweise jetzt wie die Situation mit dem Auto mitfahren. Kann man einfach sagen, gut, einer macht die Interviews und der andere fährt halt mit dem Auto mal mit. Weil man könnte halt einfach vieles, was die Arbeit angeht, einfach mal aufteilen.
Ja. Das, was dann noch mehr Spaß für alle Beteiligten bedeuten würde. Also vielleicht, wer möchte und wem das gefallen hat, schreibt einfach mal eine kurze E-Mail an die Bayern-Rundfahrt, dass ihr das wahrgenommen habt und dass es euch gefallen hat, ohne dass ihr jetzt sie bombardieren sollt. Dazu möchten wir nicht aufrufen. Aber das würde vielleicht bedeuten, dass wir sowas dann nochmal machen können. Die Frage kam jetzt aus dem Chat auch, machen wir sowas öfter? Möchten wir, wird es sowas öfters jetzt geben bei Rennen wie Berlin, Köln, Frankfurt warst du vor Ort, was ja dieses Jahr jetzt nun mal unter nicht so schönen Umständen nicht stattgefunden hat. Die ganz klare Antwort ist Jein. Wir möchten nicht anfangen rumzuheulen, aber wir haben nur mal ein bisschen Geld jetzt da reingebuttert, auch in Sprit, insbesondere du. In Köln, ich würde es gerne machen, aber ich stehe im Prinzip mit einem Fuß im Kreißsaal, mit dem einen Fuß im Kreißsaal, mit dem anderen auf der Pedale und mit dem dritten Fuß irgendwie am Interview. Es wird sich irgendwie ganz, ganz kurzfristig entscheiden. Vielleicht gibt es vorher noch eine Möglichkeit, irgendwie da mal was zu machen. Andererseits werbe ich ein bisschen um Verständnis. Ich bin dieses Rennen jetzt die letzten, was habe ich dir zuletzt gesagt? Ich glaube, ich bin 2006 das erste Mal mitgefahren. Würde dieses Jahr also zum 9. Mal starten. Ein Jahr habe ich pausiert, also zum 8. Mal. Und mein Herz hängt da auch ein bisschen an der Fahrerei noch.
Was wir vielleicht jetzt schon versprechen können. Also wir haben schon das Interesse auch bei Rund um Köln, gerade weil es jetzt ein Heimrennen ist, ein Stück weit schon mehr zu machen als jetzt nur eine Berichterstattung im Nachgang oder im Vorfeld, sondern wir gucken da schon, dass wir vielleicht da ein bisschen was Größeres vielleicht vorbereiten. Kann man natürlich erst sagen, wenn dann wirklich eine Bestätigung vorhanden ist. Das Interesse ist auf jeden Fall da. Berlin, ja, wäre Interesse auch vorhanden. Allerdings ist jetzt sowohl für Christian als auch für mich Berlin dann doch eine sehr, sehr große Reise. Die haben ja für das Hörertreffen gerne auf uns genommen. Allerdings ist das jetzt auch ein Weg, den wir jetzt nicht regelmäßig auf uns nehmen können. Was ich auf jeden oder auf was ich schon ein bisschen hinweisen kann und will, ist, ich werde wohl in meinem Urlaub, den ich Anfang Juni haben werde, zumindest 2 oder vielleicht sogar 3 Tage mal bei der Dauphiné Libéré vorbeischauen und mal da ein Stück weit versuchen, auf Stimmenfang zu gehen. Da sind wir jetzt gerade dabei, eine Akkreditierung an Land zu ziehen. Ob das klappt, wissen wir nicht. Falls wir keine Akkreditierung haben, werde ich versuchen, als einfacher Fan da ein Stück weit an die Fahrer ranzukommen, ein paar Eindrücke zu sammeln. Ist sicherlich im Vorfeld der Tour de France dann auch sehr, sehr interessant, da mal zu schauen, okay, wie ist die Form jetzt? Gerade so ein Dominik Nerz, der die Dauphiné fahren wird, der jetzt bei der Beinrundfahrt erst wieder so ein Stück weit eingestiegen ist, da wird man vielleicht bei der Dauphiné dann schon eher sehen, okay, in welche Richtung es gehen wird, ob da Top 15 bei der Tour drin ist. Viel mehr würde ich jetzt aktuell eher so ein bisschen bezweifeln, dass es geht, aber ich denke, das Dauphiné ist ein guter Gradmesser, da sind Topfahrer am Start und das ist jetzt so mein nächstes Ziel.
Ja, genau. Und wer weiß, also wir müssen jetzt auch mal schauen, wie sich das entwickelt, dadurch, dass wir jetzt vielleicht durch diese ganze Maßnahme auch noch ein paar Hörer mehr dazu bekommen haben, ob sich dadurch vielleicht auch das Spendenaufkommen vielleicht noch etwas erhöht. Und dann, wenn wir, also ganz ehrlich, wir haben jetzt die 4 stationären Mikrofone, wenn wir jetzt dann noch etwas investieren in das mobile Equipment und alles, was danach an Geld reinkommt, können wir einfach in solche Geschichten investieren. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel der Chris sagt, ey, pass mal auf, ich hab Bock, nach Köln zu kommen und wir haben die Kohle, dann machen wir sowas. Oder wenn ich Bock habe, nach Hamburg zu fahren zum Cyclassics, um da was zu machen und wir haben das Geld auf dem Konto, dann machen wir sowas sicherlich. Ne? Aber wir können einfach im Moment nicht so zuverlässig etwas versprechen. Also ich glaube, dass wir beide und insbesondere du da vor Ort zum Ausdruck gebracht haben, wie viel Bock wir darauf haben. Also enthusiastischer als du es da betrieben hast, geht's ja kaum.
Ja, also das Interesse ist von unserer Seite auf jeden Fall vorhanden. Jetzt darf man jetzt nicht davon ausgehen, dass es nur eine reine Geldfrage ist. Klar,
ja, Geld klar,
scheint es schon irgendwann, aber gerade so Punkte wie jetzt Berlin ist dann auch eine Zeitfrage und nimmt sehr, sehr viel Zeit auf sich. Du dann in der Endphase der Schwangerschaft deiner Frau kannst du die Zeit jetzt nicht so aufbringen. Bei mir ist es jetzt auch so, wenn ich da zu diesem Rennen fahre, ich müsste dann sicherstellen, dass ich quasi am nächsten Morgen schon wieder hier in Lindau bin und Berlin-Lindau, wer die Strecke schon mal hinter sich gebracht hat, bei noch unsicherem Ausgang, was jetzt wirklich die Bahn betrifft, ja, es ist leider nicht zu machen.
Ja, ja, ja.
Dieses Jahr zumindest. Vielleicht schaut es nächstes Jahr anders aus.
Aber
sicherlich ein interessantes Rennen.
Aber ganz ehrlich, hätte man uns vor einem Jahr gesagt, dass wir irgendwie 6 Tage von der Bayern-Rundfahrt berichten, hätten wir auch nicht geglaubt. Ne? Muss man, ich bin ja immer so, dass ich dann sage, naja, also von einem Jahr hätten wir das nicht für möglich gehalten. Wer weiß, was wir jetzt nicht für möglich halten, was sich in einem Jahr für eine Möglichkeit bietet oder auch schon im halben Jahr. Ne? Also vielleicht ist ja jetzt irgendwie ein Veranstalter, der das auch hört und sagt, ich möchte, dass die Jungs hier von meiner Veranstaltung so berichten, wie sie es bei der Bayern-Rundfahrt machen. Meldet euch gerne. Ne? Und wenn es sich zeitlich einrichten lässt, dann ist das überhaupt gar kein Problem.
Ja, ein anderes Thema, was vielleicht auch für mich jetzt möglich wäre, Aber was vielleicht im Hintergrundrauschen der Tour de France dann so ein bisschen untergehen könnte, ist die Österreich-Rundfahrt. Die Österreich-Rundfahrt, die endet dieses Jahr, meine ich, am 12. oder 13. Juli in Bregenz. Das ist jetzt nur so 5 bis 10 Kilometer entfernt von mir. Also das sind jetzt so Punkte, das kann man auch mal gern und schön machen. Also einfach da mal 2-3 Stunden früher Feierabend, da hinschauen, da ein paar Stimmen fangen, sicherlich recht leicht möglich, wobei man da auch immer vorsichtig sein muss. Rundfahrt geht zu Ende. Ich habe es bei der Bayern-Rundfahrt erlebt, da will jeder möglichst schnell dann auch wirklich in sein Bettchen oder in seinen Flieger. Aber klar, das wäre jetzt so ein Punkt, da würde ich wahrscheinlich versuchen, vorbeizufahren. Mhm. Ansonsten, ja, nächstes größeres Ziel, die Dauphiné, und da dann halt mal schauen, okay, bei welchen Etappen man vielleicht vorbeischauen könnte, wo Start, wo Ziel, also dass ich da den ganzen Tag bei der Rundfahrt sein werde, das ist sicherlich ausgeschlossen, aber mit einer guten Organisation meinerseits des Urlaubs könnte man das sicherlich, ja, wenn man so Tagestouren ordentlich legt, da vielleicht bei 2-3 Etappen da mal zumindest punktuell da mal was machen.
Mhm. Ja. Also, wie gesagt, vielleicht hört ihr zwischen den Zeilen oder hört man raus, dass wir auf sowas durchaus Lust haben. Und aber wir haben jetzt, finde ich, auch bei der Sache jetzt sehr viel Erfahrung gesammelt, und so viel besser machen würden wir vielleicht nicht, aber wir haben auf jeden Fall Blut geleckt an sowas. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwie, wenn jemand zuhört, der eine Veranstaltung macht oder so, man kann uns immer gerne fragen und wir sind immer gerne offen. Was jetzt natürlich und zugegebenermaßen unter unserem Engagement bei der Bayern-Rundfahrt gelitten hat, ist der Giro. Wir haben quasi nach unserer Vorstellung nicht mehr über den Giro gesprochen. War mir zumindest sogar einigermaßen klar, nachdem wir das mit der Bayernfahrt jetzt sozusagen in trockenen Tüchern hatten. Du hast kaum was mitbekommen bis Sonntag anschließend auf jeden Fall. Montag
ist vielleicht 30 Minuten Live-Bilder vom Giro gesehen, das war's.
Deswegen, wir jetzt irgendwelche fundierten Aussagen zu treffen, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir sollten vielleicht nur auf einen Punkt, wo wir auch gar nicht drüber gesprochen haben bisher, wo mich aber deine Meinung interessiert, weil ich mir sowohl das eine als auch das andere gut vorstellen kann. Ich denke, der Giro oder die Geschichte des Giros bisher ist das Vorderrad, das Wheelgate von Richie Porte. Wie ist deine Meinung dazu? Also für alle, die es nicht wissen, worüber wir sprechen, was ich nicht vorstellen kann, sonst würdet ihr nicht wieder Race hören. In der vorgestrigen Etappe am Dienstag, genau, Richie Porte, Platten kurz vorm Ziel, hat irgendwie, ich weiß nicht, Simon Clark war es, glaube ich, ne? Auch ja. Richie Porte kommt aus Tasmanien. Simon Clark, Australier, also ne, ein bisschen so buddymäßig, hat Simon Clark ihm sofort sein Vorderrad gegeben, teamübergreifend, wichtig in der Situation, also Orica Green Edge gibt Sky sein Vorderrad, und Richie Porte fährt weiter, hält damit den Rückstand auf der Etappe in Grenzen. Alle freuen sich, Bilder gehen um die Welt, das Große, das ist Sport, das ist Sportsgeist, so muss Sport sein und, also alles, was man sich vorstellen kann. Und ein paar Stunden später kommt das böse Erwachen, insbesondere für Richie Porte, der eine Strafe von 2 Minuten kassiert, weil er das Vorderrad seines Konkurrenten genommen hat, sozusagen. Was sagst du dazu?
Ich bin da zweigeteilter Meinung. Wenn man jetzt wirklich so Radsport durch die rosarote Brille sieht, dann findet man das sicherlich schön. Allerdings darf man nicht vergessen, es gibt dann halt doch...
Moment. Man findet schön, dass der bestraft wird? Nee.
Gut. Also das ist vielleicht moralisch vertretbar, dass er das Rad nimmt. Und man kann da jetzt Simon Clark in den höchsten Tönen loben. Mhm. Allerdings gibt es nun mal jetzt auch Regeln. Und die Regeln sollten jedem Fahrer, der da jetzt am Start ist, auch ein Stück weit bekannt sein. Ein Richie Porte ist jetzt nicht das erste Mal bestraft worden. Er wurde vor zwei Jahren, als Chris Froome die Tour gewann, wurde er ebenfalls bestraft, weil er aus dem Auto raus Chris Froome verpflegt hatte. Er hat so eine Etappe hoch, auf der dann quasi Chris Froome so einen Hungerast hatte.
Ich erinnere mich.
Also da ist er schon mal in diese Zwickmühle reingeraten. Und damals war es noch innerhalb des gleichen Teams. Da hat damals Richie Porte hat sich verpflegt, hat es weitergegeben. Und es wurde so ein Stück weit so kommuniziert, ja, Chris Froome wollte die Strafe umgehen, hat deshalb halt Richie Porte quasi was holen lassen. Ja, vielleicht wäre es einfach geschickter gewesen, von Richie Porte auf den Teamwagen zu warten. Maximal 30 Sekunden länger. Ja, gut, das kann man ihn auch verstehen. Ja, wenn da jemand einem das Rad so anbietet, nimmt man es vielleicht. Aber ja, Regeln sind ein Stück weit, auch wenn es sich blöd anhört, dann vielleicht ja auch Regeln. Ne?
Also, ich das Argument, Regeln sind Regeln und Regeln sind dafür da, dass sie eingehalten werden, ist ein, finde ich, ein Totschlagargument, weil da kann man nicht gegen argumentieren, ne? Das ist so und das ist per Definition dann so. Und ich habe nur ein Problem damit, an dem Punkt, weil im Radsport gibt es immer Regeln und gibt es sehr viele Regeln. Und die Regeln werden nicht alle immer so durchgesetzt. Weißt du, und da ist das Problem dann immer, okay, wo wird hier die Linie gezogen? Das wird durchgesetzt, das ist nicht gezogen. Ganz, ich habe es jetzt heute, glaube ich, irgendwo gelesen. Alberto Contador hat während der Etappe gestern kurz seinen Helm ausgezogen, ja, um die Mütze drunter auszuziehen und den Helm dann wieder angezogen. Gibt eigentlich eine Strafe. Ja? Er hat gegen die Regel verstoßen. Irgendjemand hat den Platten und hat sich dann in der Karawane der Teamautos sich eingereiht und ist Windschatten im Teamauto gefahren. Gibt eigentlich eine Strafe. Weißt du, es ist halt so, dass im Radsport es ja schon fast Tradition hat, dass einiges an Strafen nicht durchgesetzt wird. Und das Problem, das dadurch entsteht, ist für mich, wenn es eine gewisse Willkür gibt, dann ist es natürlich auch schwierig mit dem Argument, Regeln sind dafür da, dass sie eingehalten werden, so zu argumentieren. Weißt du, was ich meine? Auch wenn natürlich der alte Rechtsgrundsatz, es gibt kein Recht im Unrecht, dass das Schwachsinn ist, ne? Also gilt nicht.
Ja, ich sehe dann so einen Radwechsel doch eher als akuteren Eingriff, als jetzt so ein, ja, im Teamauto in der Kolonne sich da wieder ransaugen.
Ja, ansaugen ist vielleicht auch was anderes, aber Regelverstoß ist Regelverstoß.
Ja, es geht ja um die Quantifizierbarkeit. Also ich meine, wenn du jetzt einen Vorderraddefekt hast und dein Teamwagen ist 40 Sekunden hinten dran oder braucht 40 Sekunden, dann würdest du effektiv 40 Sekunden verlieren. Der Effekt vom Ansaugen, deshalb fährst du ja trotzdem weiter dein Rad. Also das ist so ein Stück weit diffus zu beschreiben. Also du hättest ja auch die Möglichkeit, quasi Teamkollegen nach hinten zu beordern. Ich weiß nicht, ob da vielleicht teilweise sogar ein bisschen der Aspekt der Sicherheit überwiegt, ob man vielleicht lieber froh ist, wenn nur ein Fahrer sich in der Wagenkolonne da bewegt, als wenn da plötzlich so 5 bis 10 Fahrer sich da quer durchschlängeln.
Absolut, aber dann müsste man
so aus dem Punkt Sicherheit da so ein gewisses.
Aber dann müsste man halt die Regel genauso ändern, ne? Genauso wie man bei der anderen Seite auch argumentieren kann, die Regel müsste man dann auch ändern. Ja, es ist halt, die Regel ist da. Das ist ja das Argument in gewisser Hinsicht.
Und ja, wobei, es gibt da irgendwie, wenn du dich hinter einem Auto ransaugst, dann gibt es da so eine gewisse Toleranzzone einfach. Autos gehören ein Stück weit einfach zu dem Rennen, zum modernen Radrennsport einfach dazu. Auch wenn du jetzt mal nach hinten fährst, dich verpflegst, hast du Autos rund um dich und du wirst dich immer da an den Autos ein Stück weit festsaugen, vielleicht auch festsaugen müssen. Da gibt es immer so ein bisschen so einen Toleranzbereich, was ist noch okay, was ist nicht mehr okay. Aber beim Radwechsel ist doch ganz klar, das ist ein Eingriff und jetzt kein Mensch sagen können, der hat das Rad nicht gewechselt. Also das ist halt...
Der Punkt ist richtig. Dann gehen wir zum anderen Beispiel von gestern. Contador zieht seinen Helm ab, zieht die Mütze ab und zieht den Helm wieder auf. Klar kann man sagen, ey...
Helmwechsel während dem Rennen ist auch das Normalste der Welt, ob du das jetzt beim Teamfahrzeug machst oder nicht. Also es gab schon zig Beispiele, dass Leute den Helm gewechselt haben.
Ja,
aber der Punkt ist ganz einfach, er hat nicht den Helm gewechselt, um das Ziel zu verfolgen, ohne Helm zu fahren. Aber Richie Porte hat das Vorderrad wechseln lassen oder gewechselt, um exakt mit diesem Vorderrad, das er bekommt, weiterzufahren. Da war die Motivation und der Vorsatz aus juristischer Sicht jetzt ein ganz, ganz anderer. Der hatte den Vorsatz, dies mit diesem Rad weiterzufahren konnte. Er hatte nicht den Vorsatz, ohne Helm zu fahren. Bei dem war der Helmwechsel oder Helm absetzen Mittel zum Zweck, um den Punkt mit der Mütze zu klären. Und das war bei Port ein ganz, ganz anderer Fall.
Nichtsdestotrotz hätte er dann bei der Helm-Mützen-Geschichte einfach auch rechts ranfahren können. Helm aus, Mütze aus, Helm an und weiterfahren. Klar, Marginalien, ne?
Boah, dann wird's aber albern. Also ich meine, verstehst du meinen Punkt?
Ja. Natürlich. Bei dem einen ist es Mittel zum Zweck und bei dem anderen ist es zwingend notwendig, damit es weitergeht. Klar. Ich will damit ja nur sagen, es gab und gibt im Radsport immer diese Grauzone. Ja, wie oft ist es so, dass man den Eindruck hatte, dass bei manchen Rennen irgendwie das führende Motorrad den Windschatten gespendet das hat? Ist,
aber bei Port, da gab es keine Grauzone. Bei Führungsmotorrad und Windschatten, Grauzone, ja. Mhm. Ab wann ist es zu viel, ab wann ist es zu wenig? Da kann man sehr, sehr gut drüber streiten. Mhm. Aber bei einem Radwechsel ist ein Radwechsel, der ist in dem Moment vollzogen, indem du mit dem anderen Rad da weiterfährst. Mhm.
Dann stellt sich aber die Frage, ist es ja teamintern, wäre es ja erlaubt gewesen?
Ja.
Wo ist der Unterschied dann, ob es jetzt ein teaminterner Radwechsel? Die Frage, die sich anschließt, ist natürlich, warum war niemand von seinem Team bei ihm, um das Rad zur Verfügung zu stellen? Aber warum ist das eine erlaubt? Warum darf zum Beispiel eine Wasserflasche oder Verpflegung oder so von einem Fahrer eines anderen Teams auf? Weißt du, hätte Simon Clark ihm in einem Hungerast was zu essen oder zu trinken gegeben, das wäre kein Problem gewesen. Weißt du, die Frage ist dann, ich finde, diese Regel wurde ja ursprünglich, wenn ich das richtig verstanden habe, was ich gelesen habe, gemacht für die Situation in vergangener Zeit, dass man bei einem Defekt einem anderen Fahrer das Rad abkauft, in einer Ausreißergruppe zum Beispiel. Das scheint wohl meiner Information nach der Grund für diese Regel zu sein. Und in diesem Falle wird ja dann die Regel nicht angewendet, so wie sie ursprünglich mal von ihrer Idee her gedacht gewesen wäre. Und da frage ich mich dann, ist das nötig? Ne? Schwierig. Ich bin da, deswegen meinte ich am Anfang auch, ich bin auch gespannt, wie deine Meinung dazu ist. Also diese romantische Idee, okay, das ist jetzt Sportsgeist und so weiter und so fort, der hänge ich ja auch nach. Andererseits, also ich
meine, das Rennen wäre sicherlich das Beste gewesen, wenn Richie Port diese 2 Minuten nicht gefressen hätte. Ich denke, er hätte auch mit dem Defekt selbst einiges an Körnern investieren müssen. Von daher bin ich sicherlich der Letzte, der jetzt sagt, er freut sich darüber, dass Richie Port jetzt Zeit verloren hat. Mhm. Das jetzt nicht. Auf der anderen Seite finde ich es auch gut, dass teilweise ein Stück weit die Regeln auch eingehalten werden müssen, weil man darf jetzt nicht vergessen, okay, wohin führt das jetzt vielleicht, wenn man jetzt sowas durchgehen lässt. Dann sagt sich vielleicht demnächst der Herr Tinkoff, ja, mit einem Rennstall klappt das nicht so gut, ich kaufe mir jetzt einen zweiten Rennstall, dann habe ich so ein kostenloses Materiallager da quasi auf der Strecke mit dabei und wenn was ist, dann helfe ich danach. Mhm. Ja, ist jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, klar, logisch, aber
stell dir vor, Contador hätte da gestanden, ich konstruiere gerade den Fall, hätte Port sein Vorderrad gegeben und hätte dann ein Vorderrad von Kreuziger bekommen. Das wäre mal eine assige Tauschaktion gewesen.
Wenn was gewesen wäre?
Contador hätte Port sein Vorderrad gegeben und dann hätte sich Contador das Vorderrad von Kreuziger geholt. Hätte Port 2 Minuten Strafe gekriegt und hätte Contador für total bescheuert gehalten und Contador hätte sich ins Fäustchen gelacht. Aber es hätte auch gereicht, wenn Kreuziger.
Also ich glaube, bei so einer Aktion hätte es so viele Verlierer gegeben.
Ja, ja.
Da hätte Contador Zeit verloren, Kreuziger hätte Zeit verloren. Also.
Ja, natürlich war es völlig gespannt. Ich fand auch die Idee oder den romantischen Gedanken, dass gestern alle Fahrer nach dem Start ihre Vorderreifen wechseln und alle kriegen 2 Minuten. Das war natürlich ein sehr, sehr romantischer und schöner Gedanke und es wäre der Radsport natürlich dann nochmal irgendwie positiv in die Medien gekommen, wegen des Sportsgeistes. Aber das war natürlich klar, dass sowas nicht passieren wird.
Ja, ja, ich meine ganz ehrlich, also vielleicht manche Fahrer hat vielleicht darüber damit vielleicht ein Stück weit in den kühnsten Träumen geliebäugelt. Aber glaubst du allen Ernstes, dass ein Oleg Tinkoff deren Contador bezahlt, wahrscheinlich mit der Leistung vom ganzen Teamstall sowas von unzufrieden ist, dass der da auch sowas auch nur ein Stück weit akzeptieren, geschweige denn befürworten würde.
Nein, der hätte...
Und da reden wir dann aber auch wirklich in dem Moment dann aber auch wirklich um schädigendes Verhalten des, dem Arbeitgeber gegenüber.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Da ist man ganz, ganz schnell dann auch juristisch in der Zwickmühle.
Und da würde dann Tinkoff sich ärgern, hätte nur eine Sache, nämlich er würde sich ärgern, dass Saga nicht dabei ist, damit er ihm nicht das Gehalt kürzen kann.
Das wär tatsächlich so ein Punkt, also bin jetzt kein Jurist, aber das wäre so eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, weil unter Umständen mit so einer Aktion, wenn es am Ende um 2 Minuten geht, ist das, was den Marketing-Effekt angeht, wenn es da auch zwischen Sieg und Platz 3 dann plötzlich geht, ein ganz, ganz teures Ding. Und dann können wir schon vorstellen, dass er juristisch so ein bisschen was bezüglich Gehalt oder Geldstrafe, dass da auf jeden Fall was drin wäre.
Wobei andererseits muss man dann ja auch sagen, nichts war für die Firma Festina so gut wie der Festina-Skandal. Und wenn jetzt in dem Fall ein Sagan zum Beispiel, ne, oder Simon Clark wird jetzt wahrscheinlich seinen Marktwert gesteigert haben, aber man wird über Simon Clark immer die Leute, die sich nicht so sehr mit Radsport beschäftigen wie du, aber Simon Clark wird immer als derjenige genannt werden, der fürs Orica Greenwich Team sein Vorderrad gegeben hat. Und so kann man natürlich auch in irgendeiner Form Öffentlichkeit für sich gewinnen oder seinen Marktwert steigern, ja auch, ne? Ob das jetzt ein Herr Tinkoff so abstrakt verstehen und sehen würde, mag ich mal auf einem anderen Blatt niedergeschrieben sehen. Aber nun ja, das ist halt so. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns dann jetzt den Giro die nächsten Tage nochmal an und dann sprechen wir vielleicht so in der Woche nochmal oder am Wochenende oder
gucken. Ja, ich bleibe eigentlich so bei meiner Aussage, Contador gewinnt den Giro. Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg.
Ja, da bist du auf einem guten Weg. Also ich muss auch alle meine hatte ich nicht gesagt vorher, er wird Vierter? Ich glaube, das muss ich jetzt mittlerweile so ein bisschen nachfragen. Aru beginnt so ein bisschen an zu schwächeln. Port mit den 2 Minuten Rucksack ist natürlich auch nicht in der Situation, wo es besonders gut läuft. Ist schon eigenartig. Also alles andere. Man könnte fast meinen, dass Contador jetzt schon so langsam anfangen kann, sich Gedanken über die Tour de France zu machen. Andererseits,
ja, so weit
ist ein bisschen früh.
Die großen Berge, die kommen ja erst noch. Also auch wenn die Abstände ein Stück weit schon da sind, eigentlich beginnt der Giro jetzt erst. Also es steht ein 60 Kilometer Zeitfahren die nächsten Tage an. Mhm. Und die richtig harten Bergetappen kommen jetzt. Und man darf eins nicht vergessen. Okay, Aru schwächelt vielleicht, aber schau dir die Plätze 2 bis 4 an. Landa, Aru, Cataldo, 3 Astana-Fahrer von, ja, da kann noch ein ordentliches Feuerwerk einfach kommen. Und die können da Harakiri spielen.
Und was man auch sagen muss, also 3 Astana-Fahrer, ob da die Mikrodosen wieder unterwegs waren, das ist
ja, also ich meine, Werbung für einen sauberen Radsport machen sie mit Sicherheit aktuell nicht, also es sieht ein bisschen anders aus, ne?
Ja, das hast du aber sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt, Trent. Aber wir warten mal und gucken mal, was da passiert. Und immer noch aus der Erfahrung der Tour de France letztes Jahr, auch ein Contador stürzt mal, auch ein Aru kann vielleicht hinfallen und dann... Ne, wie war es letztes Jahr bei der Tour? Irgendwie ein paar Tage vorher war noch uns allen klar, worauf es hinauslaufen wird. Und auf einmal von einem Tag auf dem anderen war alles anders. Und wer weiß, was beim Giro noch passiert. Das ist eine Wundertüte. Chris, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ich bedanke mich für eine wirklich tolle Woche, die sehr viel Spaß gemacht hat auch. Ich danke meiner Frau und deiner Frau, dass sie uns das ermöglicht haben. Ne, weil wir
ich danke sagen, meinen Eltern, die mir das Auto zur Verfügung
haben. Wir danken deinen Eltern, genau. Stimmt. Wir danken den Spendern, die uns ein bisschen was an Geld zurückgegeben haben, sodass wir dir noch was überweisen können. Und danken der Bayern auf dem Fahrrad, danken dem Hans, danken dem Enrico und danken den Hörern für das viele Feedback und die Rückmeldung. Und ja, dann machen wir für heute zu, oder?
Genau, und ich denke, ja, vom weiteren Vorgehen, wir werden jetzt mit Sicherheit nochmal eine Folge machen mit dem Giro, dann vielleicht ein Stück weit zur Vorbereitung auf die Dauphiné, da ich ja da wirklich dann am Start sein werde, also nicht am Start symbolisch quasi, so als vielleicht als Reporter da ein Stück weit.
Ja, aber Start. Vielleicht bist du beim Team Astana, ne? Vielleicht können die dich schnell fit machen.
Auch im Bergabzeitfahren ist es sicherlich nicht so schwierig. Ja, und ansonsten, ja, dann steht ja auch schon wieder rund um Köln an, die deutschen Meisterschaften und dann ist schon wieder die Tour. Also ich denke, das Programm, was wir jetzt vor uns haben, ist knackig und das werden wir wäre mal füllend.
Nicht zu vernachlässigen, ich habe auch noch hier auf Halde liegen unsere Folge von der unsere Interviews von der Berliner Fahrradschau. Ich habe noch ein Interview geplant mit einem Teilnehmer eines Jedermann-Rennens aus dem Ausland. Und da warten auch noch schöne Sachen. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Bettchen und schlafen schön. Gute Nacht.
Genau. Bis demnächst. Ciao, ciao.
Schlaft schön. Tschüss.